Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Sechs deutschsprachige Starter haben wir sicher bei der WM untergebracht im Laufe dieser Woche. Und ein siebter, der kommt nächste Woche noch dazu. Schuld daran ist die Super League, auf die wir hier heute vorausschauen wollen. Das ist Shortleg, der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Und euch begrüßt Moritz Kethner an meiner Seite. Diesmal Benny Scherb mit dabei. Grüß dich, Benny.
Ja, moin Moritz. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir heute sehr Bock haben, auch über die Gruppen der Super League fachzusimpeln. Und ja, das wird eine gute Woche nächste Woche, glaube ich.
Ja, die Gruppenauslosung für die Super League ist kürzlich reingeflattert, ja, mit einem ganz neuen Format auch, um hier bei den Fahrplan ein bisschen aufzumachen. Wir sprechen natürlich über den Abschluss der Pro Tour zunächst, also die Players Championships 29 und 30, die dann diese Woche gespielt wurden. Und damit stand dann auch das Feld für die Weltmeisterschaft so im gröbsten fest. Allerdings gab es dann noch am Freitag den Grand Slam Qualifier. Dort haben wir jetzt das Feld auch komplettiert, bis auf einen einzigen Platz. Das entscheidet sich dann an diesem Wochenende. Mehr dazu dann vielleicht zum Abschluss der Folge. Und dann eben genau, ab Dienstag geht die Super League los. Kleiner Cliffhanger hier. Wir nehmen jetzt gerade zu zweit auf. Aber das ist das Schöne, wir werden später noch um eine dritte Person ergänzt. Es gibt einen kleinen Gastauftritt. Leon Weber ist bei uns mit in der Folge. Also bleibt er auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir schauen, wie gesagt, auf die Pro Tour und die Super League. Und dann nehmen wir ihn am Ende mit dazu und schauen mal, wie er so auf die Super League dann schaut. Ja, das zum Einstieg. Wir gehen, glaube ich, direkt knackig in die Pro Tour rein, weil das ist im Herbst einfach so. Die Folgen werden sonst lang. Es gibt so viel zu besprechen. Und das ist dann eben Players Championship 29 zum Start gewesen. Am Ende der Sieger, Cameron Menzies. Hat es ja vorher schon in ein Finale geschafft. Nun bezwingt er, wen auch sonst, Stephen Bunting. Der kennt das Gefühl mittlerweile mit 8-4. Menzies war einfach dran.
Menzies war dran, ganz genau. Und nach dieser Enttäuschung, ich glaube, es war ja beim Grand Prix, wo er sogar ohne Leck in Runde 1 rausgegangen ist und die Enttäuschung ihm wirklich auch ins Gesicht geschrieben war, kam, glaube ich, dieser Erfolg auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Und es war ja auch beeindruckend, wen er da so auf dem Weg ins Finale schon schlagen konnte. Ne? Einen Rob Cross, der ja auch eigentlich ein solides Pro-Tour-Jahr spielt, Ratajski, der sich wieder zurückkämpft, James Wade, der in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen hat und eben auch Danny Noppert dann im Halbfinale mit 7-1 mal eben aus dem Weg geräumt mit einem 100er Average. Das macht richtig Spaß und ich glaube, in diesem Jahr kann man echt davon reden, dass Cameron Menzies so langsam auch auf der Pro-Tour sich akklimatisiert hat und gezeigt hat, dass er doch auch das Potenzial hat, ganz oben mit anzugreifen. Er steht sich, glaube ich, oft aber auch noch selbst im Weg. Ne?
Also es ist auch so Rang 40 jetzt in der Order of Merit, aber wenn man jetzt auf die WM-Qualifikation schaut, auch das nominell wahrscheinlich schwierigste Los, was da für die Gesetzten kommt.
Gute Frage. Das möchte ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt herausheben, aber es wird auf jeden Fall verdammt schwierig. Ich meine, er hat ja jetzt auch schon verhältnismäßig viel Erfahrung. Er ist ein gefährlicher Spieler, der auch auf der Bühne jeden schlagen könnte. Aber der Bühnen-Menzies ist immer noch mal ein anderer als der Pro-Tour-Menzies, der sich dann auch selbst mal durch eine sehr schwache Körpersprache in eine Niederlage reinreden kann auf der Bühne selbst. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber für einen Run ist er, glaube ich, immer gut genug und das hat er jetzt auch auf dem Floor zumindest bewiesen.
Und geht jetzt dann auch, ja, muss man sagen, verdient als Nummer 1 der Pro Tour Qualifier dann in die Weltmeisterschaft hinein, aber natürlich hat er jetzt auch noch andere Pläne, dann Player Championship Finals, die noch kommen. Ist der 5. Schotte, der auf der Pro Tour erfolgreich ist. Hab mir mal Daten von The Red Bit aufgeschrieben. Robert Thornton war 2008 am Start, Gary Anderson 2009, Peter Wright 2012 und dann erstmals fast schon verdrängt Alan Suter, der hat ja auch in diesem Jahr seinen ersten Titel geholt. Hatte ich schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm. So ist das bei den Schotten. Was machen wir aus Stephen Bunting? 6 Finals, 6 Niederlagen, den Negativrekord, möchte ich es mal nennen, von James Wade eingestellt.
Ja, es fällt mir sehr schwer, da auch tatsächlich das Negative zu sehen, weil ich meine, sich in 6 Protofinals zu spielen, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das Jahr generell war ja auch ein sehr erfolgreiches für ihn, auch wenn er sich, glaube ich, nach dem Masters schon auch mehr bei den Majors erwartet hätte, ist das ein richtig geiles Jahr von Stephen Bunting gewesen, auch auf der Pro Tour. Ich glaube, früher oder später kommt dieser Titel, aber am Ende stehen eben 6 Finals auf der Pro Tour in diesem Jahr und kein einziger Sieg in diesem Finale. Das tut schon weh, aber ich habe das Gefühl, er geht da gerade auch mit einer relativen Lockerheit und mit Humor an die Sache ran und schaut auch auf diese Saison trotzdem eher positiv. Oder wie meinst du?
Ja, folgendes, habe ich dann auch vorher nochmal nachgeguckt, er ist Top 10 der Jahresrangliste und das eben ohne, dass jetzt nach dem Masters der ganz, ganz große Lauf dazugekommen wäre. Das fand ich sehr beeindruckend. Also spricht ja auch jetzt für die große Erweiterung der Pro Tour dann nächstes Jahr auch nochmal auf 34 Players Championships. Stephen Bunting, greife vielleicht vorweg, hat ja auch knapp verpasst, die 100.000er-Marke zu durchbrechen. Das ist dann in diesem Jahr ausgeblieben, wird im nächsten Jahr vielleicht kommen. Aber das Ganze ohne einen einzigen Titel zu tun, das ist schon. Das ist schon stark. Also erlebt man selten, dass jemand da so konstant auf dem Floor ist. Es gibt vielleicht 4, 5 Leute, die das so schaffen, wo man Dart Connect aufmachen kann, guckt Viertelfinale und weiß, ja, der ist vielleicht dabei. Und Stephen Bunting gehört da dieses Jahr definitiv dazu. Dann springen wir vielleicht auch genau da rein in so ein Viertelfinale, weil natürlich stand dieser letzte Protoblock mehr denn je unter dem Vorzeichen der Weltmeisterschaft. Einige Topstars haben das auch ausgelassen und so war dann noch mal ein bisschen mehr Kabbelei zwischen denen aus der zweiten Reihe drin. Und einer hat so diesen berühmten Season-Saving-Run. Chris Landmann hat losgelegt und ist ins Viertelfinale gekommen. Habe ich auch nicht so kommen sehen.
Nee, ganz und gar nicht. Ja, ist ein Spieler, der hat uns ja auch bei der WM immer mal wieder etwas überrascht jetzt in den letzten Jahren mit relativ High Scoring. Also auch am Practice Board oder am Pro Tour Board sieht das, glaube ich, oft sehr, sehr gut aus. Auch vom Scoring her im Laufe des Tages hat das sehr gut ausgesehen. Hat ja unter anderem auch Florian Hempel aus dem Weg geräumt, der selbst gegen Landmann 101 spielte. Also hat sich da auch nicht irgendwie durchgebissen durch, naja, irgendwie schwierige Partien, also schwierige Partien schon, aber spielerisch vielleicht durchwachsene Partien, sondern das war über weite Strecken sehr überzeugend. Natürlich dann vielleicht hinten raus ein bisschen Glück gehabt mit den Gegnern auch, weil Ross Smith und Menzo Suljovic nicht unbedingt das Spiel spielten, was sie vielleicht auch könnten, aber das Glück braucht man, glaube ich, auch immer mal auf der Pro Tour. Und jetzt reicht es eben tatsächlich für die nächste Weltmeisterschaft für Chris Landmann. Hatte ich so auch nicht auf dem Zettel, muss ich auch ehrlich sagen.
Ist natürlich typisch aus deutscher Sicht diese Top-Leistung gegen Hempel, aber das führt dann dazu,
Ja.
dass dann die anderen Spieler auch so ein 88er, 89er Schnitt reichte da durchaus aus. Dann hatten wir noch Ryan Mikkel im Achtelfinale. Auch der hat dann mit diesem Players Championship Event gesagt, ich nehme das mit. Ich habe schon bei der Auslosung dran gedacht, so, er wurde gegen Chizzy gelost, Nummer 1. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn er das packt, Chizzy hat ja auch davor irgendwie jetzt zum Pro Tour nicht das Allerbeste gezeigt. Ja, und dann kommen Micky Menzel, Nils Sonnefeld und schon ist Ryan Mikkel dann auch bei der WM dabei. Weil da habe ich auch irgendwie so ein Bühnenspiel Anfang 70 in Budapest, ne? Im Kopf so. Man so denkt, ja, wenn bei ihm der Kopf mal mitspielt, dann kann der eigentlich auch viel, viel mehr. Aber hat immer so Abstürze dabei.
Das
Kommt ja
frage
auch.
ich mich, das frage ich mich auch tatsächlich immer, weil Ryan Mikkel ist einer von den Namen unter den Weltmeisterschaftsplätzen aktuell, die mir in diesem Jahr gar nicht aufgefallen sind. Und wenn dann nur negativ, das ist so kurios, ne? Man hat dann natürlich irgendwie die wenigen Bühnenspiele eher im Kopf. Vielleicht hängt das aber auch noch dazu damit zusammen, dass wir eben mittlerweile ein Feld von 96 Teilnehmern bei der Weltmeisterschaft haben und da der Überblick verdammt schwierig ist. Aber Ryan Mikkel, so ein Name, der mir vielleicht mit am wenigsten unter den WM-Teilnehmern jetzt aus der Pro Tour im Kopf geblieben ist, spielerisch.
Vielleicht Etthaus und Vatimena, die habe ich mir als Namen zumindest aufgeschrieben, weil sie da so ein
Ja.
bisschen zurück in der Realität ankommen. Niederlagen gegen Adam Warner und Lee Cox. Also man merkt so, ja, da funktioniert es bei European Championship und da muss es auf der Pro Tour halt nicht direkt unbedingt weitergehen. Also das ist jetzt keine große Tendenz, die sich da ablesen lässt, aber sollte mal erwähnt sein, dass das dann natürlich auch dazu gehört. Bevor wir, glaube ich, ja, ein, zwei Namen habe ich noch so mir aufgeschrieben, die vielleicht auch im Gesamtblick der Players Championships 29 und 30 zu thematisieren sind. Denke, wir können aber auch auf die Deutschen gehen. Hempel haben wir jetzt angesprochen schon mit diesem Spiel gegen Chris Landmann. Das war letztendlich, muss man sagen, Bonus für ihn. Hat dann auch, wie für Chris Landmann, muss ich sagen, wahrscheinlich die Auslosung auch gut mitgespielt. Aber seine Leistungen haben dann eben auch gepasst, dass hier mit einer dritten Runde dann die WM fixiert wurde. Nimm uns da mal mit rein.
Bei Flo Hempel jetzt, meinst du? Ja, genau. Also Flo Hempel hat dann eigentlich mit dem Erstrundensieg gegen Michele Turetta alles klar gemacht, ne? Ich glaube, da stand es schon so gut wie fest, auch dass er bei der WM mit dabei sein wird. Das hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen Kräfte freigesetzt, weil Lee Cox, der selber dann in Runde 2 nicht sein Spiel zeigte, den hat er dann mit einem soliden Spiel noch vom Bord gebracht. Und dann, ja, spielt er zwar diese super Partie gegen Chris Landmann, aber es reicht dann trotzdem nicht mit 100, 101 Punkten, 102 Punkten für einen Sieg. Ich glaube, ja, wie wir schon so oft gesagt haben, es war jetzt die zweite Hälfte, die war ein bisschen, diese Saison, die war vielleicht ein bisschen verhaltener, gefühlt jedenfalls als vergangene Saison, aber sie hat trotzdem ausgereicht, um diesen WM-Platz am Ende relativ komfortabel über die letzten Meter zu sichern. Und ich habe das dumpfe Gefühl, die WM liegt Flo, das haben wir schon oft gesehen. Wir erinnern uns natürlich noch unter anderem an diesen Sieg über Dimitri Vandenberg oder die Siege. Und ja, ich glaube, der Rest des Jahres wird auch für ihn ein tolles Gefühl sein, wird sich wie eine Befreiung anfühlen nach dieser mal wieder harten ersten Hälfte des Jahres.
Spiel gegen Tourette habe ich mir aufgeschrieben. Ab 4-4, dann 15 und 12 Darts, checkt 121 Punkte. Also, das ist ja dann auch so ein Kipppunkt letztendlich. Wir reden dann über eine dritte Runde. Klar, hätte auch nicht Schluss sein müssen, wenn ich sehe, wie Smith und Suljovic danach gespielt haben gegen Landmann. Dann fragt man sich natürlich auch, oh, so ein Lauf ins Viertelfinale könnte natürlich einem auch fürs nächste Jahr schon wieder helfen in der Order of Merit. Aber da spricht man dann vielleicht hier über eine bittere Decider-Niederlage gegen Tourette oder eben gegen nochmal so ein Abschlusssprint von Flo Hempel. Damit für ihn, du sagst es, WM-Quali im Sack, auch Players Championship Finals waren dann vor dem letzten Tag praktisch nicht mehr zu nehmen. Jemand, der das noch gebraucht hat, Players Championship Finals, ist Ricardo Pietrzko gewesen. Da habe ich zum Anfang gedacht, der wird doch jetzt nicht. Also, Spoiler-Alarm, natürlich hat es am letzten Tag dann auch nicht gereicht, aber spielt einen neuen Darter, dreht gegen Gian Van Veen Partie, aber hätte dann auch vor dem letzten Tag mindestens doch noch das Viertelfinale gebraucht. Aber verrückt, dass der auch uns vorher noch im Interview ankündigt, so, ja, wenn meine Freundin dabei ist, läuft es vielleicht besser und mal gucken jetzt. Und dann ging es auf einmal los, ne?
Ja, absolut richtig. Auch hier kann man, glaube ich, sagen, die Auslosung meinte es eher gut mit ihm, weil drei Gegner in den ersten drei Partien, die allesamt im unteren 90er-Bereich spielen, da setzt sich ein Ricardo im Normalfall eben auch durch mit mit seinem A-Game. Der brauchte nicht mal sein A-Game dafür, aber trotzdem. Ja, es war ein wichtiges Preisgeld. Ich glaube, er stand aber vor diesen 2 Tagen noch außerhalb der Top 80 der Players Championship Order of Merit. Also das war schon. Ich weiß nicht, wie weit der Preisgeldunterschied war, aber du sagtest es schon, wenn er ein Achtelfinale und ein Viertelfinale gebraucht hätte, um irgendwie in diese Top 64 noch einzuziehen, da war er schon sehr weit weg davon. Er hat, glaube ich, wirklich diese Players Championship Saison auf den erst im ersten Drittel vor allem oder in der ersten Hälfte verloren. Da kam sehr wenig bei rum. War ja bei Martin Schindler, wenn auch deutlich besser, nicht sonderlich anders. Beide sind ja vor allem eigentlich für hervorragende European Tour Turniere, genau deswegen unter den Top 16 der Pro Tour Order of Merit und nicht wegen einer hervorragenden Players Championship Saison. Ja, gut für Ricardo, dass es auf der Bühne besser hinbekommt, aber ja, trotzdem, vielleicht kann er sich gerade an diesem Top 16 Ergebnis jetzt nochmal ein bisschen auch hochziehen und nächstes Jahr wird es wieder besser.
Wunderbare Überleitung. Danke dir für Schindler und Clemens, die dann auch zumindest mal mit einer dritten Runde nochmal aufwarten. Für Gaga reicht ein 107er Schnitt gegen Chris Doby nicht. Bei Schindler kann man noch sagen, ist zwar der Absagenflut sicherlich geschuldet, aber hat auch seine höchste Setzlistenposition jemals erreicht, an Nummer 4 gesetzt. Bei einem Players Championship Event schlägt Claydon und, aufgepasst, ne, Brad Claydon und Stefan Belmont und geht dann, hast den Namen eben schon mal erwähnt, gegen Christoph Ratajski mit 4 zu 6 raus. Ja, gut gestartet und dann ein bisschen abgebaut hinten raus, ne?
Ja, ganz genau. Also Christopher Theisky wäre da auch schlagbar gewesen, aber am Ende, ja, war es wieder solides Preisgeld für beide ja auch für Gabriel Clemens, der sich da nichts vorwerfen kann gegen Chris Dobie. Bei Clemens habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfter das Gefühl gehabt, es ging regelmäßig in die letzten 32. Er hat zuverlässig Preisgeld eingespielt in den letzten Monaten, hat dadurch natürlich jetzt auch seine Ausgangslage für das Matchplay und den Grand Prix im nächsten Jahr schon mal deutlich verbessert. Nach diesen schweren Monaten, nach diesen schweren ersten Monaten des Jahres. Genau, aber diese großen Highlights, für die ja Gaga eigentlich auch in den ersten Jahren seiner PDC-Karriere so richtig überhaupt erstmal in die Aufmerksamkeit auch der Darts-Experten kam oder der Darts-Riege, die kamen in diesem Jahr irgendwie so gar nicht bei ihm rum. Ne? Er ist ja so ein traditioneller Pro-Tour-Spieler eigentlich, der da mit Highscoring auch mal an einem guten Tag plötzlich im Finale stehen kann. Das Jahr war da doch durchaus durchwachsen und trotzdem irgendwie ziehe ich aus den letzten Wochen doch mehr Positives bei Gaga, oder wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist so die Frage nochmal ein Bühnenspiel. Unglücklich jetzt, dass gegen Van Gerven dann sofort einen über den Latz bekam bei European Championship, wo man dann ja auch so ein das Gefühl hat, ja, da läuft es noch nicht so. Das sind so 4, 5 Teilnahmen ohne Sieg gewesen. Aber stimmt schon, also ich würde es auch nicht ausschließen, dass hier Players Championship Finals vielleicht auch nochmal so ein Achtelfinale oder so rauskommt, wenn nicht die Auslosung wäre, über die wir dann hinten raus sicher sprechen werden. Das ist dann auch das Thema Players Championship Finals, was bei Menzo Suljovic sehr früh klar war, wo wir hier so auch Anfang des Jahres so ein bisschen Thema Abgesang, was ist, wenn der mal die Tourkarte verliert, kommt auch hier nochmal in Viertelfinale, teilweise mit sensationellen Finishing und Suljovic, der hat auch Levels in seinem Spiel, also der kann mal mit Mitte 80 sich durchwursteln, spielt dann aber auch mal deutlich besser, also auch gelungener Abschluss dann für Menzo Suljovic.
Voll. Also am Anfang des Jahres sah ich wirklich auch ein Stück weit schwarz für ihn, bin ich ehrlich. Es tat mir auch ein bisschen leid. Es wirkte so wie so dieser leise Abgesang und der Verlust der Tourcard. Es war noch ein Stück bis dahin, aber trotzdem irgendwie hatte man das Gefühl, es geht ganz Stück für Stück bei ihm eher bergab. Und der hat sich richtig in die Saison reingebissen. Dann kam es zuverlässig zu Erstrundensiegen. Plötzlich stand er dann immer mal wieder im Achtelfinale. Dann kamen Viertelfinals dazu. Es ging plötzlich dann wieder Stück für Stück eher bergauf. Du sagtest es schon, da sind dann auch immer noch mal Downfalls zu sehen. Gerade im Mittelteil oder auch in den letzten Wochen ging ihm dann auch oft die Puste aus, wenn er dann zwei, drei Siege einfahren konnte. Dann ging es dann auch mal unter die 80er-Marke im Average mit einer Niederlage. Aber solange er dieses Preisgeld einspielt und er hat sich diese Konstanz auch wieder anerkämpft, sage ich mal, dann macht dieser Menzo plötzlich wieder richtig Spaß. Und ja, ich bin sehr happy, dass er jetzt auch bei der WM sicher dabei ist. Und ja, dass wir vielleicht nicht ganz den alten Menzo wiedersehen, aber zumindest einen Menzo, der absolut konkurrenzfähig ist und auch große Namen ärgern kann. Hat er ja jetzt auch gemacht, indem er Barney zum Beispiel in Runde 2 mit 6-3 aus dem Weg räumte, der ja selber auch an die 98 Punkte spielte. Das ist echt, ja, solides Niveau.
Ihre Partie gegen Chris Dobie auch, Break mit 12
Ja.
Data zum 5 zu 4, kriegt das Rebreak und checkt dann 158 im Entscheidungsleck, während Chris Dobie auf 56 steht. Das hat er gelernt, weil er hat es im Spiel davor nämlich schon mal getan gegen James Hurrell, 158 Punkte gecheckt, während sein Gegner auf 43 Rest steht, dann jetzt da nochmal ein Break gegeben zum 5 zu 4. Also ja, eben alles dabei, ne? So Momente, aber auch mal Lecks, wo im Scoring wirklich gute Konstanz dabei ist. Das macht Mut und dann hängt man bei Menzo Suljovic vielleicht doch noch ein paar Jahre an diese Profikarriere dran. Vielleicht runder Umschlag einmal zu den anderen Deutschen. Wir hatten Nachrücker mit Dragutin Horvat, der dann gegen Ryan Joyce unterliegt. Stefan Belmont kann als Nachrücker mal wieder einen Sieg verbuchen gegen Graham Hall, scheidet dann gegen Martin Schindler aus. Ansonsten hatten wir auch noch Daniel Klose, der es in die zweite Runde schafft mit dem Sieg über Joe Cullen. Dann noch im Decider knapp gegen Ratajski raus und Lukas Wenig, der eben an diesem Menzo Suljovic scheitert. Tim Wolters, der hat kurzfristig abgesagt, bleibt damit leider auch bei, ich meine, 5000 Pfund, die es dann nur in diesem Jahr über die Players Championships zu verdienen gab. Und damit bringen wir den Übergang in das letzte Event rein. Dort hatten wir dann, ja, Chris Landmann, der hat sich dann gesichert und wir hatten dann, ja, ich sag mal so, ab Platz 30 Nick Kenny, Ricky Evans, Robert Owen, die mussten dann zittern, weil dahinter noch Micky Menzel Mike Kolvenhoven, die hatten noch Laune, was zu verändern. Aber auch ein José de Sousa, der in diesen letzten Tag noch gehen wollte mit einem großen Run. Großen Run gab es dann am Ende für den Sieger Josh Rock, der dann auch schon zum dritten Mal auf der Pro Tour insgesamt in diesem Jahr erfolgreich wird. 8 zu 7 gewonnen gegen Johnny Clayton und fast Déjà-vu für Josh Rock, der ja 6-2 vorne liegt, aber dann abgefangen wird, ist ihm ja gegen Wesley Plaisir auch passiert. Hier hat das dann gemacht und war dann nicht im falschen Film.
Nee, ganz genau. Also Josh Rock, ja, wirklich auf der Pro Tour wirklich ein sensationelles Jahr gefahren. Dann im Finale wirklich ein spektakuläres Finale, ja. 100, wir reden hier von 103 gegen 106 im Average. Plus die Sider, spannender hätte es ja gar nicht sein können, gegen Johnny Clayton, der sich ja auch so ein bisschen am Zurückbeißen ist. Tut sich immer noch schwer, aber dann war jetzt auch mal ein Viertelfinale dabei beim, war es beim Grand Prix oder bei der European Championship? Ich glaube beim Grand Prix. Glaube ich. Ich stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ich gucke gleich nochmal nach. Er kommt so langsam zurück. Auch auf der Pro Tour zeigt das, dass das Finale jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nochmal. Ja, und Josh Rock, es sind gute Vorzeichen, dass es dann vielleicht jetzt auch bald mal endlich für ein gutes Ergebnis bei einem Major wieder reicht. Weil das Talent hat er absolut. Es gab auch da gab es ja auch wirklich schon Kommentare, wenn man Twitter aufgemacht hat, dass er mit Luke Littler verglichen wurde und dann gesagt wurde, ja, da läuft ja gerade aber auch nicht so viel auf der Bühne. Ganz ruhig, der Mann ist immer noch ein sehr junger Typ, der auf der Proto, glaube ich, in diesem Jahr jeden gezeigt hat, dass er zur Weltspitze gehören kann und gehört. Dementsprechend. Ja, muss man sich, glaube ich, um ihn in den nächsten Jahren keine Sorgen machen. Auch dann zum Beispiel auf dem Weg ins Finale ja einen anderen Youngster mit Wessel Naiman aus dem Weg geräumt im Decider. Martin Schindler auch besiegt. Das, ja, sieht ganz gut aus bei ihm.
Ja, genau, Viertelfinale gegen Wesley Naiman, da glaube ich auch auf jeden Fall einen Matchstart wenigstens überstanden. Klar, im Finale habe ich mir aufgeschrieben, die 118, die er dann unter Druck zum Match wegnimmt. Clayton hat sich zuvor dann nochmal mit einer 140 auf 61 gestellt und das ist ja auch genau so ein Moment, den du dann mal willst, dass du dann unter Druck dieses Checkout auch mitnimmst. Im EM-Rennen war er schon die Nummer 6, hier dann auch Players Championship Finals die 7, also Josh Rock ist echt auf der Pro Tour eine Bank. Und am Vortag habe ich nämlich auch gedacht, so, ja, da war ein 113er Schnitt dabei. Da dachte ich so, oh, der ist auch mal wieder bereit für den nächsten Titel. Und jetzt muss man da auch drüber reden. So, ja, bist immer Viertelfinale, Halbfinale dann noch gestoppt. War dann nicht so. Da habe ich dann zum Beispiel auch so einen Namen wie Damon Hatter wieder im Köcher, der gefühlt immer sein Board gewinnt, aber wo dann hinten raus irgendwann die Puste ausgeht. Aber das war jetzt vielleicht hier nicht an der Stelle. Vertiefen ab. Frühe Partien noch von Andrew Gilding und Connor Scutt. Verrücktes Spiel. 115er Schnitt von Gilding, 111er von Connor Scutt. Mir aufgeschrieben. Und die 9-Data-Riege wurde dann von Dave Chisnell komplettiert. Das fehlt noch vielleicht vom Event Nummer 29. Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, aber Ricardo war, meine ich, nicht der einzige 9-Data. War noch Callan Ritz auf jeden Fall dabei. Ich glaube, es gab noch einen dritten 9-Data. Ist dann aber auch nicht weiter
Pietrezko hat doch
tragisch.
auch noch eingeworfen, ne?
Ja, nee, genau, Pietrezko, Callan Ritz und, aber mir fehlt gerade
Okay,
noch ein
sorry.
dritter Name. Ist egal, dann machen wir den Sprung auch zu den Deutschen, denn für Ricardo hat es ja eben nicht gereicht. Ja, unnötige die Side-Anlage dann gegen Darren Beveridge, ne?
Ja, absolut. Da wäre natürlich was drin gewesen. Aber ja, ich glaube, auf die Niederlage muss man gar nicht so viel gucken, weil wie gesagt, diese Saison, das lag nicht an den letzten Wochen. Da wurde ja immer zuverlässiger bei ihm auch Preisgeld eigentlich eingespielt. Es ist so eine Phrase, aber die Saison wurde in der ersten Hälfte verloren. Es ist in dem Fall ja wirklich so. Es liegt nicht daran, dass er gerade schlecht in Form sei. Das hat er, glaube ich, auch nochmal mit seinem ersten Viertelfinale in einem Major jetzt bei der European Championship gezeigt und auch auf der European Tour wieder mit einem Finale in diesem Jahr. Sondern, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt auf dem Floor jetzt in diesem Jahr, aber es sollte dies Jahr nicht sein. Er wird sich, glaube ich, ja, aber damit ganz gut settlen können und nächstes Jahr wird es sicherlich besser.
Ansonsten hat Marvin von diesem Event in die Newsmeldung reingeschrieben. War ein Spiegelbild der Saison. Viele Siege in Runde 1, aber dann geht es in Runde 2 raus. Das gilt für Gabriel Clemens, der da einen Whitewash gegen Kevin Dutz kassiert, obwohl, glaube ich, waren nur 2 Punkte im Schnitt dazwischen, also war irgendwie immer da, war immer die Tür zubekommen. Hempel kriegt eine Revanche gegen Chris Landmann, verliert dann gegen Gurney. Robinho Rodríguez, den haben wir eben, glaube ich, auch unterschlagen, hat mal wieder mit einem Sieg aufgemerkt gegen Van der Velde, aber auch dann gegen Joe Cullen rausgegangen. Und Daniel Klose ebenfalls mit der zweiten Runde. Bester Deutscher, sie haben gesagt, Martin Schindler hat nicht die ganz hohen Leistungen gehabt, aber spricht dann doch, denke ich, auch wie ihn, dass er dann sagt, ich nehme auch solche Matches mit, übersteht gegen Gietze van der Waal, Matchstart, gewinnt dann noch 6 zu 5, auch gegen Joe Cullen direkt von vorne weg durchgespielt und ja, das Tempo zwar ein bisschen rausgenommen, aber doch sicher 6 zu 3 gewonnen und dann ein bisschen Frust gegen Wessel Naiman, ich glaube, das Spiel war auch im Stream und hat Marvin dann entsprechend kommentiert. Aber spricht, denke ich, doch auch für Martin, dass er hier aus so einem Turnier dann trotzdem auch mit dem Achtelfinale nochmal rausgeht.
Voll, also wir reden hier von einem ganzen Tag mit B-Game von Martin, aber ja, es ist eigentlich so ein typisches Players Championship-Turnier in diesem Jahr von Martin, glaube ich. Es hat oft genug für die letzten 16 gereicht. Das waren nicht immer die grandiosesten Darts, aber es ist eben zuverlässig Preisgeld gewesen, weshalb er dann ja auch stabil zumindest bei den Players Championships dabei war. Wie Joe Cullens jetzt hier wieder in die letzten 32 geschafft hat. Ja, das frage ich mich aktuell wirklich. Für mich ist der Mann übrigens auch ein absolutes Mysterium. Hat ja sich da auch durchgewunden gegen Roby John, wie du schon richtig sagtest. Der wäre da auch für Roby absolut schlagbar gewesen. Auch Roby hat immer mal wieder ganz gute Fünkchen in den letzten Monaten gehabt, wo er dann gezeigt hat, es geht doch, da kann doch im oberen 90er-Bereich auch spielen und auch Spiele gewinnen. Aber es reicht eben dann in den seltensten Fällen für mehr als so ein Erstrundenerfolg. Und ja, deswegen reicht es ja jetzt auch nicht mehr mit der Tourcard so richtig.
So ist es leider. Komplettieren wir das Ganze mit Mensur Suljovic und Lukas Wenig, die in der ersten Runde hier auch ausscheiden. Lukas Wenig auch leider mit einem 78er Schnitt nur gegen Michael Smith. Da war dann auch früh alles klar. Ich glaube, dann lief in den ersten 3, 4 Legs wirklich, wirklich gar nichts. Nachrücker Stefan Belmont, Dragutin Horvat blieben hier ohne Preisgeld. So richtig spannend war dann dieses WM-Race abschließend gar nicht mal. Plötzlich kam Mervyn King um die Ecke, hat sich zweimal mit 6 zu 5 irgendwie so in die dritte Runde gekrebst. Auch Rob Cross, meine ich, bezwungen. Dann aber 2 zu 6 gegen Wessel Naiman. Und der letzte Mann, der noch hier irgendwie mit einem, ich glaube, selbst das Finale hätte nicht mal gereicht, aber Aaron Monk, der plötzlich hier im Viertelfinale stand und den Decider gegen Clayton spielt. Genau, habe ich mir aufgeschrieben, der hätte einen Sieg gebraucht, aber für den ist jetzt die Tourkarte dann praktisch nicht mehr erreichbar. Ja, vielleicht kurz den Abschluss der Players Championships. Da haben wir dann eben auch schon das Draw für die Players Championship Finals. Das werden wir dann aber sicher in der Vorschau ganz ausführlich besprechen. Kurz aber die deutschen Namen mal durchgespielt. Martin Schindler gegen Brandon Dolan. Danach dann möglicherweise gegen Gary Anderson. Gabriel Clemens spielt gegen Luke Humphries, also ja, so kann es dann passieren. Humphries ist halt an 19 gesetzt und schon gehen da auch diese Auslosungen dahin. Danach würde vielleicht Raymond van Barneveld noch warten. Florian Hempel gegen Johnny Clayton und Mensur Suljovic gegen Wesley Plaisir. Das sind da, denke ich, wieder mal die Auslosung, die man gerne nimmt an dieser Stelle. Bei den anderen jetzt, denke ich, auch in der ersten Runde knackig.
Ja, absolut. Als Deutscher sagt man das, glaube ich, oder generell, wenn man ein bisschen parteiisch ist gegenüber bestimmten Spielern, sagt das bestimmt jeder, dass es immer bei den eigenen Spielern so ist, dass man die harte Auslosung bekommt. Aber also gerade auf der Bühne fällt das, glaube ich, bei Majors schon in letzter Zeit auf, ne? Dass es gerade Martin Schind gerade Gabriel Clemens irgendwie häufig sehr, sehr schwer erwischt. Das zeigt jetzt auch wieder dieses Turnier. Ja, für Schindler, ich meine, beste Voraussetzungen eigentlich, um in die Runde 2 zu kommen. Eigentlich, weil Brandon Dolan, er hat ihn ja jetzt auch erst beim Grand Prix geschlagen. Klar, Dolan war auch in diesem Jahr wieder für einen Prototitel ja, gut genug, aber ich glaube, gerade auf der
Ja.
Bühne hat Schindler da auch die Nase vorn.
Ja, ziemlicher Downfall irgendwie von Brandon Dolan die letzten Monate. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wer natürlich sich auf Platz 64 in die Players Championship Finals reingeschoben hat, ist Nathan Aspinall. Es gibt da natürlich einen Kracher zum Start gegen Chris Doby. Richie Etthaus und Luke Woodhouse treffen sich nach der European Championship schon wieder. Ross Smith und Dimitri Vandenberg aufeinander. Und ja, der Kracher der ersten Runde ist dann wieder mal Luke Littler vorbehalten. Der kriegt Rob Cross.
Ja,
Also.
seine Erstrundenspiele bei Majors sind nicht sein Freund in diesem Jahr, kann man, glaube ich, sagen. Ja, aber auch da, man guckt zwar jetzt auf diese Statistiken und sieht sein Jahr bei den Majors in diesem Jahr und sieht so viele Erstrunden aus. Aber ja, ich glaube, auch da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir reden hier trotzdem in diesem Jahr von 3 Protosiegen, die er erreicht hat, von guten Ergebnissen auf der European Tour, von Rekordmatches, aber und aber. Also, vielleicht klappt es ja jetzt auch gegen Rob Cross, der ja jetzt auch nicht immer sein A-Game präsentiert auf der Bühne.
Und dann sind wir dabei zwei Namen, die es ja auch schon geschafft haben, für den Grand Slam sich über Turniersiege, Turnierfinals zu qualifizieren. Gehen wir den Weg auf den Freitag, den Grand Slam Qualifier. Ja, es gab einen Mann, der hat sich noch nicht qualifiziert gehabt und der wurde dann irgendwie zu der Geschichte des Tages. Gervin, ich spiele in diesem Jahr nur noch zwei Turniere Price, nimmt doch am Qualifier teil, die 180-Grad-Wende des Jahres. Was war da los?
Ja, was war da los? Unser lieber Kollege Marvin hat ja schon auf Twitter geschrieben, dass das ja fast schon zu kitschig wäre, wenn er sich jetzt irgendwie überraschend für den Grand Slam noch qualifiziert, sich überhaupt hier für den Qualifier anmeldet, sich dann qualifiziert und dann sich mit einem richtig guten Ergebnis zurückmeldet. Es war dann doch scheinbar zu romantisch, weil ja, Mickey Mansell hat ihn tatsächlich im Finalspiel um die Quali in den letzten 16 5-3 noch davon abhalten können, weil ich sag mal so, der Beginn sah ja wirklich vielversprechend aus. Zweimal um die 100er Average gespielt gegen Van der Velde und gegen Robert Owen. Genau, aber wie gesagt, dann kam der Downfall genau im falschen Moment gegen Mickey Mansell, der sich irgendwie nicht nur in die WM-Plätze wieder kämpfte, sondern jetzt auch irgendwie beim Grand Slam wieder dabei ist. Also ja, ein Spieler, der wie Kai aus der Kiste immer wieder auftaucht irgendwie.
Ja, vor allem, wir reden ja häufig drüber. Bei Price ist das Grundniveau definitiv nicht das Problem, aber irgendwo
Ja.
fehlt der Biss, dass es hier weitergeht. Überraschenderweise für mich gibt es keine Riesenüberraschung jetzt außerhalb von Mickey Menzel. Wir haben Ross Smith, James Wade, Cameron Menzies, Danny Noppert, Ryan Joyce, Martin Lukman und Keen Berry. Ja, der vielleicht noch mit Abstrichen sicher. Ein Name, den ich hier jetzt einfach rauspicken würde, ist Martin Lukman. Der spielt nämlich hier 4 Spiele in diesem Qualifier. Und nicht einmal ein Average von unter 103. Also brutal. War mir jetzt auch auf der Bühne zuletzt nicht ganz groß aufgefallen, hat bei European Tour auch nicht mehr den großen Lauf starten können. Das war letztes Jahr, meine ich, auch dann besser gelungen. Aber also Best of 9 Legs ist scheinbar sein Modus, ne?
Ja, offensichtlich. Also den Qualifier hat auf jeden Fall ordentlich dominiert. Genau, bei ihm ist es immer die Frage, was jetzt die Bühne mit ihm macht. Auch da hat er auf der European Tour ja schon das ein oder andere gute Ergebnis zeigen können. Aber ja, das muss der nächste Schritt bei ihm sein. Dann vielleicht auch mal jetzt die Gruppe vielleicht auch beim Grand Slam zu überstehen. Ich bin da sehr gespannt. Ja, aber ich hätte mir tatsächlich auch ja, so ein paar besondere Namen, ein paar Überraschungen gewünscht, die es ja auch in diesen Finalspielen vielleicht gegeben hätte. Zumindest um ein bisschen mehr Diversität vielleicht auch in das Grand Slam-Feld zu bekommen. Wir hatten einen Michele Turetta aus Italien im Finalduell, der dann leider sehr deutlich gegen James Wade ausgeschieden ist. Auch ein Thibaut Tricol, der im Finalduell war als Franzose. Das wären so Namen gewesen, die wir hätten vielleicht auch noch so ein bisschen Spice reingebracht, aber es hat nicht sollen sein. Keen Berry vielleicht immer noch die etwas kleinere Überraschung, sage ich mal, der sich hier durchkämpft durch den Qualifier, hat ja auch nicht nur ein gutes Jahr gespielt. Da war ja auch ein sehr durchwachsener Teil dabei, wo er sehr unzufrieden war mit seinem Scoring und wo es auch ja, große Schwierigkeiten gab, auf der Pro Tour überhaupt Preisgeld einzuspielen. Auch für ihn, glaube ich, ein großer Lichtblick, dieser Erfolg.
Jeden Fall. Weit fehlen jetzt im Feld abschließend so Damon Hatter und Chris Doby. Das sind die beiden Namen, die auch bei der
Ja.
Players Championship viele Titel gesammelt haben, aber dann letztendlich beim Grand Slam fehlen werden. Ist aus deutscher Sicht leider der schwächste Grand Slam Qualifier so der jüngeren Vergangenheit gewesen. Keiner im Finale dabei. Hempel ist stark eingestiegen mit einem 103er Average gegen Rüllhoffs am Ende war es und auch eine 82 gegen James Wade, bei Clemens ähnlich, mit dem 103er geht's rein, dann mit dem 87er Schnitt gegen Matthew Dennen draus. Daniel Klose hatte gegen George Killington auch in jedem Leck irgendwie Darts auf der Hand, da was zu machen, aber
Ja.
Ja, ein bisschen Fokus, nicht vielleicht, aber will ich legen auf Ricardo, der hier mit einem 77er-Schnitt rausgeht und auch Lukas Wenig, der wirklich leider keine gute Woche hatte, auch hier unter 80 bleibt und bei dem so ein bisschen, sobald es auf den Doppeln zum Dilemma wird, greift das dann ins Scoring bei ihm über.
Ja, sehr ärgerlich. Also gerade bei Lou ist es gerade so eine Sache. Ich weiß nicht, bevor er auch seine Tourcard inne hatte, hatte man das Gefühl, man kann sich bei ihm auch immer auf so ein Grundspiel immer naja, verlassen, sage ich mal, ne? Der ist ja in den seltensten Fällen unter diese 85 Punkte gefallen. Und jetzt ist es ihm jetzt in den letzten Wochen doch sehr häufig passiert, dass es so diese Totalausfälle immer mal dazwischen gab. Es gab gute Spiele, definitiv, aber bei ihm ist es aktuell wirklich in diesem ersten Jahr auf der Tour die Konstanz und ja, hoffentlich geht es da im zweiten Jahr, wie bei vielen Spielern ja, deutlich besser von der Hand dann auch.
Ja, und so bleibt es dann zum dritten Mal. Immerhin sind es drei deutschsprachige Spieler, die beim Grand Slam dabei sind. Mensur Suljovic und Robi, John Rodriguez ja über die World Cup-Geschichte und Martin Schindler dann als European Tour Triumphator. Ja, ich habe überlegt, ob ich so eine kleine Trivia hier mit reinnehme, wann das das letzte Mal nämlich, oder es ist schon zweimal so gewesen, dass wir drei deutschsprachige Spieler hatten, die es wenigstens außerhalb des Grand Slam Qualifiers geschafft haben. Das ist jetzt vielleicht auch für die Zuhörer mal zum Mitraten. Also, wann waren es drei deutschsprachige Spieler beim Grand Slam ohne den Qualifier dazu? Gebe ich mal eine kurze Pause hier rein, aber Benni, du kannst vielleicht überlegen, wer das sein könnte.
Zeit ist gleich zu Ende. Ich sag's gleich.
Ja, Benni, dein Guess. Was könnte sein?
Ja, zwei Ideen habe ich nicht, aber als erstes kam mir irgendwie das Turnier in den Sinn, als Michael Unterbuchner im Halbfinale stand, weil wir da ja tatsächlich einen BDO-Teilnehmer aus Deutschland hatten oder deutschsprachigen BDO-Teilnehmer hatten. Das war ja auch ungefähr die Zeit, wo Mensur Suljovic sehr erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob er 2017 oder 2018, ich glaube, es war 2017, als er die Champions League of Darts gewonnen hat. Und dann irgendein Deutscher, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, das könnte das Jahr gewesen sein.
Genau, das Jahr ist 2018, weil
Ja.
Mensur das Matchplay-Finale mit hatte. Unterbuchner ist auch richtig, genau, hat das
Ah,
Viertelfinale gegen
stimmt.
Gary Anderson verloren, aber ja, die Lösung ist relativ einfach, wenn man es mit diesem Jahr vergleicht, nämlich mit dem European Tour-Titel. Der dritte Name.
Ach so, dann Max Hopp wahrscheinlich.
Ganz genau, so ist
Okay,
es.
naja.
Das ist schon das erste Mal gelungen und das zweite Mal. Das ist jetzt aber echt schwierig und knifflig, obwohl es gar nicht so lange her ist, 2021. Und es war kein einziger Deutscher.
Oh Gott.
Also damit habe ich auch, ey, deswegen habe ich es auch nachgeguckt, total spannend.
Bitte löse es auf.
2021, auch da standen ja Mensur und Robi im World Cup Finale.
Stimmt. Ja.
Und der dritte Mann im Bunde kommt kein Mensch drauf.
Zoran.
Der, nee, der Sieger der European Development Tour.
Ach, Rusty.
Rusty, ganz genau.
Okay, ja.
Das
Da
war mal
waren
das
beide
Dreierpaket.
Rodriguez-Brüder dabei, ja.
Ja, habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber so sieht das aus. Das ist der Grand Slam Qualifier gewesen. Wie gesagt, eigentlich immer ein gutes Pflaster für die deutschen Spieler, auch so in den Jahren davor. Da ist ein Schindler mehrfach durchgekommen, auch Gaga Clemens mal dieses Jahr. Dann nicht, finden wir vielleicht den Abschluss für die Pro Tour dann ja, mit den Tourkarten-Themen. Tja, ich habe mir mal so ein paar Namen rausgeschrieben. Aus deutscher Sicht sind das natürlich Robi John Rodriguez, Daniel Klose, Pascal Rupprecht. Da kann natürlich noch über die WM irgendwie was gehen, aber auch nur mit einem Lauf dann verbunden. Simon Whitlock, der muss mega zittern, spielt ja auch abschließend im Grand Slam Qualifier einen 73er Schnitt. Steht jetzt auf Platz 62 im Tourcard Race. Vincent van der Voort, Wolten Wunder, Jeffrey de Swaan, habe ich als Namen so rausgeschrieben. Jamie Youth ist, klappt draußen vor 5 Jahren noch einen Titel auf der European Tour und dann auch so nach und nach mit Verletzungsproblemen und auch ein Name, der es mutmaßlich nicht schaffen wird, Mervyn King. Tja, gehen Eras zu Ende.
Das stimmt. Mervyn King, ja sogar einer von den Namen, die du gerade genannt hast, die in den letzten Wochen tatsächlich noch ein bisschen was obendrauflegen konnten. Ne? Und dann, wie wir auch eben schon drüber gesprochen haben, sogar fast noch diesen WM-Platz ergattert hatten. Auch mit echt teilweise sehr guten Spielen. Ja, das auch da sehr spannend, dass er dann so rausfällt. Bei Simon Whitlock ist es natürlich ein allgemeines Problem. Also da ging ja tatsächlich über weite Strecken des Jahres und auch schon im Vorjahr fast gar nichts mehr an Preisgeld. Und ja, auch am Spiel haperte es. Da war wirklich gefühlt alles war im 80er-Bereich, 80er, 85er, knapp 90er vielleicht mal. Das reicht dann einfach nicht, um dann tatsächlich auch sich irgendwie an diese Tourcard zu klammern. Und für all diese Spieler, das wird also von den Namen her, glaube ich, ein sensationeller Qualifier. Ich glaube, das wird ein Sudden Death Ding. Gut, das sagen wir jedes Jahr, aber so viele Namen, wie da jetzt im Spiel sind, das wird echt nochmal richtig kurios.
Ja, vor allem, wer auch dann den Weg, wer macht den Weg nochmal in die Q-School, ne? Macht das ein Van der Voort, macht das ein Mervyn King? Einer, der es nicht tun wird, ist Steve Beaton. Dem bleibt jetzt auch nur noch der PDPA Qualifier, um in die
Ja.
WM zu kommen. Schöne Geste zum Abschluss. Gab Spieler da aus seinem Stall mit Aspinall, Kallen, Ryan Joyce, die da mit Lockenkopf und Bart sich verkleidet hatten, als Steve Beaton in die Halle kam. Also nochmal schöne Geste für den Rekordspieler, der Proto 400. 70 habe ich irgendwo als Zahl gelesen, aber auch irgendwo 475. Also da gibt es ja auch noch Streit drüber. Also der Proto-Rekordmann Steve Beaton. Platz 2, Vincent van der Voort, wie gesagt, der auch dann von der Tour scheidet. Platz 4, Mervyn King. Also da gehen echt drei ganz, ganz große Namen dieser, auch die immer auf dem Floor überall dabei gewesen sind, raus. Und vielleicht das dann auch zum Abschluss der Proto-Saison haben wir uns überlegt, gleich so ein paar. Das sind jetzt sicherlich Namen, die man als Verlierer nennen kann, weil sie es eben nicht geschafft hat, ihren Tourcard zu halten. Gerne aber auch da ja, weitere Namen, wo man vielleicht in diesem Jahr gesagt hat, was war denn auf dem Floor da denn los?
Also ich glaube, viele Namen sind im Laufe dieser Folge jetzt auch schon gefallen. Auch jetzt gegen Ende natürlich, was die Tourkarte angeht. Deswegen, also ich habe auf jeden Fall auch Whitlock aufgeschrieben. Das habe ich ja eben auch schon argumentiert. Wer mir aber auch aufgefallen ist, generell in den letzten 2 Jahren aber schon, ist natürlich José de Sousa. Ein Spieler, der plötzlich komplett von der Bildfläche gefühlt auf der Proto verschwindet. Kaum nochmal einen richtigen Run hinlegen kann, auch vom Spiel her, sich gar nicht mehr auf sein Powerscoring verlassen konnte. Dann kam er jetzt vor ein paar Wochen nochmal zu plötzlich einem Top-Resultat mit mehreren Hunderter Averages. Aber es hat dann am Ende eben doch nicht gereicht. Also ganz kurios, auch wie dieses Jahr auf der Pro Tour bei ihm so vonstatten ging. Ich habe auch noch Nathan Aspinall aufgeschrieben. Wie gesagt, er hat ja dann zwischenzeitlich auch sehr viel ausgelassen, das stimmt. Aber ja, wie er sich dann noch so gerade so in die Players Championship Finals hievte, das war dann auch wirklich mit ordentlich Glück verbunden und er kann sicherlich mit dem, was nicht auf der Major-Ebene passierte, auf keinen Fall zufrieden sein. So ein Plus-Minus-Ding habe ich, gerade weil man vielleicht auch an die Majors denkt in diesem Jahr, bei Dimi Vandenberg, ich glaube, da steht nämlich aktuell in der Proto Order of Merit noch hinter Nathan Aspinall. Und trotzdem hat er irgendwie, jetzt natürlich unabhängig von der Pro Tour, die UK Open gewonnen, stand im Halbfinale der, was Matchplay oder was, der Grand Prix? Ich glaube Matchplay. Aber in einem
Nee.
Halbfinale stand er auf jeden Fall noch.
Da war auch Grand Prix.
Genau,
Der
aber, und
Decker.
er hat, stimmt, genau. Und er hat dann ja sogar ein Pro Tour Turnier gewinnen können und trotzdem ist er nur Platz 47 oder so. Ganz kurios. Und aus deutscher Sicht habe ich vielleicht noch Daniel Klose aufgeschrieben, weil wir alle erinnern uns an dieses überraschende Finale im vergangenen Jahr. Wir dachten uns, da kann er sich jetzt richtig dran hochziehen und sich auch beweisen, um sich unter die Top 64 zu spielen. Aber da waren so viele ärgerliche, auch knappe Niederlagen dabei in diesem Jahr, wo es vom Timing her einfach nicht gepasst hat. Auch sehr ärgerlich für ihn, weil ich glaube, er wäre absolut ein Spieler, der dazu in der Lage gewesen wäre. Auch ein Name, der mir so aufgefallen ist.
Ich habe noch so zusätzlich, wer also auch die WM überraschend deutlich verpasst, Boris Kritschmer. Den hatte ich
Stimmt,
irgendwie so
ja.
für absolut stabil gehalten. Sich halt auch über mangelnde European Tour Qualifikationen, aber auch auf dem Floor lief da gar nichts. Und was auch sicherlich viele gedacht haben, WDF-Weltmeister Andy Bartens, der zur PDC kommt, aber auch in
Stimmt.
diesem Jahr nicht so richtig hat Fuß fassen können. Also das sind so zwei Namen von weiter unten, wo ich so gedacht habe, so, die hätte ich auf jeden Fall, hätte mich jemand vor der Spielzeit gefragt, bei der WM gesehen. Wechseln wir vielleicht auf die Gewinnerseite oder auf positive Erscheinungen. Ich glaube, man muss definitiv einfach Wessel Naiman im ersten Jahr sehen, der auf Platz 4 der Liste der Averages steht, auch bei den Players Championship Finals als Nummer 13 reingehen wird. Der sägt bislang richtig ab. Und auf jeden Fall habe ich mir auch, weil der eben gefallen ist, Thibaut Tricol aufgeschrieben. War ja überraschend, dass Jacques Labre der erste Franzose mit Tourkarte war, aber er hat dann ja noch nachgelegt und ja, er hat es letztes Jahr durch den WM-Qualifier geschafft und ist so schon mal bei der WM dabei gewesen, aber es jetzt auch wieder die Pro-Tour zu schaffen, das war für mich dann schon, hätte ich nicht unbedingt gesehen, aber auch sehr stabile Ergebnisse eingefahren. Also, das ist definitiv ein Name, der für mich auf der Gewinnerseite steht. Gerne Ergänzung von dir.
Ich glaube, man muss nicht so viele Top-Spieler nennen, weil das ist ja dann weniger eine Überraschung. Aber trotzdem würde ich einfach Bunting herausheben mit 6 Finals, um ihm vielleicht auch nochmal was Gutes zu tun bei diesen ganzen schmerzhaften Niederlagen, um ihn hier mal zu nennen. Menzies natürlich mit seinem Premierenerfolg ein gutes Jahr auf der Pro Tour gezeigt. Ich würde auch dazu zählen einen Richie Attaus. Zweimal nochmal im Halbfinale gewesen. Ich glaube ja auch über weite Strecken teilweise auch Averages gespielt, wo man dachte, wo kommt das denn plötzlich her? Ein Spieler, der immer einer von vielen war, dreht dieses Jahr plötzlich völlig durch und es endete dann sogar außerhalb der Pro Tour mit einem Major-Titel. Die Namen, die du genannt hast, kann ich nur ebenfalls hinzufügen. Den Barney würde ich noch herausheben, der sowas
Stimmt,
von
ja.
angekommen ist, ne? Unter den Topspielern auf der Pro Tour. Ich hatte das Gefühl, wenn ich am späten Nachmittag in Dart Connect reingeschaut habe, war immer Barney noch mit dabei. Es ist auch eine unfassbare Konstanz, die er gezeigt hat. Und natürlich Spieler, die keine Tourcard haben, wie ein Connor Scutt, wie ein Wesley Plaisir, die sich beide für die WM qualifiziert haben, die darf man natürlich auf keinen Fall vergessen.
Absolut, sehr guter Call, die beiden noch mal, ja. Steven Bunting ergänzend bricht den 180er-Rekord mit
Ja,
434
stimmt.
180ern. Wird vermutlich ja im nächsten Jahr vielleicht mit vier Events dann mehr auch nochmal gebrochen. Es sei denn, auch Spieler wie er würden da mal mehr auslassen. Und Anderson ist mit Gary Anderson mit 100,29 Punkten der zweite Spieler nach Van Gerven, der eine gesamte Saison über 100 im Schnitt spielt. Über
Boah.
dessen starke Floor-Form haben wir auch zur Genüge gesprochen. Ich glaube, das war ein runder Abschluss für diese Proto-Saison, zumindest auf dem Floor mich ja schon ganz gut abgeholt hat. Und damit gehen wir jetzt auf dem Floor weiter in Richtung Deutschland, denn dort hatten wir in diesem Jahr dann auch eine Floor-Saison mit der PDC Europe Next Gen und die war dann Qualifikationsturnier für die PDC Europe Super League. Der deutsche WM-Qualifier wird auf 30 Spieler erweitert, kommt mit dem neuen Format um die Ecke und ja, vielleicht kurzes Faktending halt zum Start. Also ein Turnier, das von Bitburg jetzt nach Hildesheim wechselt, auch dann wieder mit Zuschauern. Am Ende Sport 1 wird übertragen und 30 Spieler bedeutet auch Kreativität beim Modus ist gefragt. Sechs Gruppen A5, andersrum, fünf Gruppen A6 Teilnehmer. Dann geht es in ein Achtelfinale. Ja, hatten wir vielleicht hier vorher auch schon mal, aber was halten wir davon so? Von diesem, ja, etwas anderen Modus irgendwie 30 Spieler.
Ja, wir haben ja schon vor ein paar Wochen auch, ich glaube, in der Folge mit Kevin darüber geredet, dass es ein bisschen kurios ist, dass man nicht einfach dann auch diese 32 Spiele ausnutzt. Man hätte die Spiele absolut entweder über die Next Gen oder selbst, wenn man auch einen Tim Wolters zum Beispiel als Tourcard-Holder eingeladen hätte, um darauf nochmal zu kommen, definitiv voll bekommen. Deswegen, erstens hätte man sich dann nicht so ein etwas doch auch dann wieder kurioses Qualifikationsding für die Playoffs ausdenken müssen. Und zweitens, ja, ist 30 einfach auch eine ziemlich komische Zahl, die komisch zu argumentieren ist. Aber ja, trotzdem haben wir natürlich wieder ein sehr schlagfertiges Feld zusammen, auf das wir uns, glaube ich, sehr freuen können. Und ja, diese Tage ist für, glaube ich, den deutsch jetzt mittlerweile ja deutschsprachigen Darts-Fan doch auch immer wieder eine coole Sache.
Ja, ist dann kein großes Politikum hinten raus mehr geworden, aber nach Tim Wolters
Naja, das
hat sich
stimmt.
natürlich schon gefragt, auch dass der hier, ja, hat halt eine Tourkarte da, darf er die Next Gen nicht spielen und wenn es sonst keinen Qualifier gibt, dann kommt er auch sonst nicht in die Super League. Steht natürlich eher über der Überschrift, was machen Tourcard-Holder überhaupt in der Super League, aber die PDC hat dann mittlerweile auch den Riegel vorgeschoben und gesagt, ja, wer in seinem dritten Jahr der Tourkarte ist, der darf den Weg über die internationalen Qualifier nicht mehr gehen. Ansonsten steht es eben frei, einen internationalen Qualifier zu wählen. Pascal Ruprecht hatte diese Chance im letzten Jahr, ist ja aus diesem Grund dann wieder diesem Jahr mit dabei, also beziehungsweise weil er eben im letzten Jahr dann das Finale erreicht hat. Aber ja, Tim wurde hier ein bisschen dann abgeschnitten. Sobald halt die ersten Spieler ersetzt wurden über die Next Gen Order of Merit, war es dann leider aber auch konsequent, also dass man da dann so ersetzt hat, Manny Bilder, der frühzeitig abgesagt hat, aber nun kurzfristig ja auch Nico Springer, der zur WM geht, Michi Unterbuchner, wofür dann nochmal Hurz und Jeske ins Feld nachgerückt sind. Das so zum Blick auf das Turnier voraus. Und dann kam eben die Gruppenauslosung Freitag 18 Uhr. Wenn wir später mit Leon Weber sprechen, muss man sagen, das Gespräch hatten wir vorher schon aufgezeichnet. Der hat das auch hinten raus genau auf diese Uhrzeit festgelegt. Also der wusste irgendwie Bescheid, dass das 18 Uhr werden könnte. Aber ja, vielleicht schon mal erst ein ganz grober Überblick über die Gruppen. Also ist für mich ein sehr ausgeglichenes Feld. Klar gibt es Favoriten in jeder Gruppe, wo man auch erwarten würde, gehen ins Achtelfinale, aber macht Bock, oder?
Auf jeden Fall, also als ich so ein bisschen in meinem Kopf darüber naja, vielleicht auch schon philosophiert habe, wer da weiterkommen könnte, ist es mir auch wirklich schwer gefallen, weil man gerade jetzt auch durch die Next Gen natürlich auch bestimmte Spieler noch viel, viel eher und besser in Erinnerung hat und dadurch denen auch vielleicht noch ein Stück weit mehr zutraut als in den vergangenen Jahren, auch den neuen Spielern, die dazugekommen sind. Gerade weil wir ja auch im vergangenen Jahr diesen offenen Qualifier hatten vor der Super League, wo sich dann auch Namen qualifiziert hatten, die man so vielleicht nicht auf dem Kieker hatte sofort. Ja, und trotzdem, es ist eine absolute Blackbox, jetzt wo auch Nico Springer natürlich über die Development Tour sich sicher für die WM qualifiziert hat, ist das wirklich über weite Strecken ein sehr offenes Feld, wo man es vielen Namen auch zutraut, sich durchzusetzen. Es wird echt spektakulär dieses Jahr, glaube ich.
Ja, und wir machen es, glaube ich, wieder wie im typischen Shortleg-Modus. Wir wechseln uns ein bisschen ab. Oder
Ja.
ich lese mal die Teilnehmer der Vorrundengruppe A dann vor. Dann haben wir Dragutin Horvat, Nico Kurz, Liam Mendel-Lawrence, Marcel Hausotter, Franz Rötsch und Moritz Bormann. Mit Horvat und Kurz die einzigen mehrfachen Sieger der Super League zuvor. Ja, dein Take zu dieser Gruppe.
Okay, ich dachte, du sagst direkt zur ersten
Nee,
Gruppe.
ich habe das
Aber
clever abgeschoben. Ja.
ja. Also ich sehe, vielleicht um es vorwegzunehmen, Dragutin und Franz gerade was Spielpraxis auf höchstem Niveau angeht, ein Stück weit, ein kleines Stück weit etwas weiter vorne als die anderen. Nico Kurz, ich kann diesen Mann nicht verstehen, er taucht dann plötzlich zur Super League meistens wieder auf oder er ist dann bei den Qualifiern dabei. Aber man sieht so wenig im Jahr von ihm, dass man ihn meistens nicht einschätzen kann. Und trotzdem zeigt er meistens zur Super League, warum er dabei ist und warum er auch immer gut genug ist, um naja, ein Wort mitzureden, was auch den WM-Startplatz angeht. Deswegen ist er natürlich ein dicker Anwärter auch für die Playoffs, wo ich auch Liam Mendel-Lawrence drin sehe. Der ja, ich glaube, von der Spielpraxis her ein Spieler ist, der vielleicht wie kein anderer aus dieser Super League so viel Spielpraxis gesammelt hat in diesem Jahr. Der hat alles auf der SDC-Tour mitgenommen. Der hat gefühlt jedes Wochenende WDF mitgespielt. Da auch oft gute Ergebnisse eingefahren. Wenn man sich dann aber angeguckt hat, vielleicht was er auch so von seinem Spiel präsentiert hat, war das solide, aber jetzt nicht so, dass man sagt, der muss jetzt hier unbedingt ganz oben mitspielen, was jetzt die WM-Plätze angeht oder den WM-Platz angeht. Für mich aber trotzdem ein Spieler, der hier dritt auf Rang 3 oder 4 landen kann. Und dann mit Marcel Hausotter, der eine super Next-Gen-Tour gespielt hat, und Moritz Bormann, einer der vielleicht auch Surprises aus der Next-Gen, sind da zwei Spieler, die jeden Einzelnen sicherlich ärgern können. Deswegen, ich glaube, dieser vierte Platz, gerade beim Debüt von Bormann, bin ich mir nicht sicher, ob er sich jetzt in so einer Hammergruppe durchsetzen kann. Dieser vierte Platz wird am Ende zwischen Hausotter und Lawrence ausgemacht, könnte ich mir vorstellen.
Ja, glaube ich wirklich auch. dass das so ist, weil du hast eben angesprochen, die drei Top-Namen in der Gruppe, die haben halt auch Erfahrung auf dem Niveau, die haben auch die Super League-Erfahrung. Spannende Entscheidung kann man hier noch erwähnen. An diesem Wochenende findet ja noch die Challenge Tour statt. Franz Rötsch und Dragutin Horvat spielen, also die sind bis
Das
Sonntag in
stimmt.
England. Das ist natürlich zum einen nochmal Spielpraxis auf dem hohen Niveau. Kann natürlich auch sich fragen, also ein Tag Pause dann den Montag, ist das ausreichend? Aber ja, vielleicht werden die sich auch sagen, das muss auf jeden Fall reichen, um hier in der Gruppenphase dann Dienstag, Mittwoch durchzukommen. Ich glaube, die sind den Reisestress dann auch ein Stück weit gewohnt, aber das hier auch mal genannt, kommen wir später dann auch in der Gruppe mit René Adams und Kai Gotter drauf, die auch in England sind. Aber ja, das wahrscheinlich das zur Gruppe A. Dann springen wir in die Gruppe B. Da haben wir Lukas Wenig, Dominik Grüllich, Arno Merk, Patrick Tringler, David Jeske und Michael Hurz. Und ja, übernehme ich das mal. Ist natürlich spannend, dass die beiden Nachrücker dann hier in diese Vorrundengruppe B gelost werden, die es dann über die
Ja.
Next Gen Order of Merit dann noch hier reingeschafft haben. Also mit Sicherheit auch, würde ich jetzt dann sagen, von den Namen dann auch die größte Chance, wo jetzt hier sich ein Spieler von außerhalb auf drei oder vier dann durchsetzen kann. Durchaus Chancen nämlich für Patrick Tringler, den einzigen Nicht-Deutschen im Feld. Also der Österreicher, ob der sich jetzt hier am Ende die Super League holen kann, das stelle ich vielleicht in Frage, aber sehe hier durchaus, dass er sich in dieser Gruppe durchsetzen kann. Grüllich vielleicht bei dem, was Lukas Wenig zuletzt jetzt angeboten hat, mag sogar Favorit für diese Gruppe B in meinen Augen sein. Glaube aber, dass hier Grüllich und Wenig Hand in Hand durchgehen. Und dahinter finde ich, ist das ein komplett offenes Rennen, was bis auf Platz 3 vorgeht.
Ja, sehe ich auch, sehe ich auch. Auch einen Michael Hurz, der gerade so dann als Nachrücker noch nachrücken durfte. Als Nachrücker nachrücken durfte, super. Der Mann ist unfassbar gefährlich. Das hat er auch auf der Next Gen wieder gezeigt, ne? Dass man sich bei ihm einfach auf ein Grundniveau verlassen kann. Und der Mann ist ein unfassbar erfahrener Spieler, der die Super League wie kaum einer in diesem Feld kennt. Dementsprechend traue ich dem auch durchaus zu, hier sich irgendwie vielleicht über Platz 4, vielleicht auch aber auch über Platz 3 sich hier durchzusetzen. Gerade weil ich traue es auch Arno Merk und Patrick Tringler zu. Gerade Patrick Tringler nach dieser Next-Gen-Saison. Arno Merk setze ich ein kleines Fragezeichen hinter, weil ich bei dem dieses Jahr, wenn ich was von ihm gesehen habe, etwas auch die Konstanz vermisst habe. Aber ja, du sagst es, es ist schon ein offenes Feld. David Jeske kann ich gar nicht einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ja, ich glaube auch, dass es hier ab Platz 3 sehr, sehr eng wird. Aber gerade Dominik Grüllich, wie du auch richtig sagtest, ich glaube, der ist ein Anwärter auf Platz 1 hier sogar in der Gruppe.
Ja, David Jeske muss ich auf dem Schirm haben, weil das ist der Spieler, der mir in meinem allerersten Next-Gen-Event zum Auftakt einen 15-Dart-Break gedrückt hat auf Bull. Und
Ah
ich
ja.
dachte so, Dankeschön, herzlich willkommen auf der Next-Gen. So, das war für mich die erste Erfahrung, hat glaube ich auch Double-In, meine ich ja dann, ja, sehr gut mitgespielt, war dann glaube ich auch das Finale, was er erreicht hat. Also der Mann aus Berlin, auch noch ein junger Kerl, also der. Sehen wir mal, wie weit der sich da rein entwickelt. Und ja, schaffen dann vielleicht bei jungen Kerlen den Sprung in die Vorrundengruppe C. Pascal Rupprecht, Max Hopp, Michael Klönhammer, Leon Weber, Sascha Stuhlemmer und Jannis Barkhausen. Und Benny Scherb, der etwas dazu sagen kann.
Für mich absolut eine komplett offene Gruppe. Also Pascal Rupprecht, auch in diesem Jahr, okay, er hat auch viele Turniere auf der Pro Tour ausgelassen, aber auch deutlich weniger konstant als im ersten Jahr auf der Pro Tour, wo er gegen Ende doch gezeigt hat, auch was er spielen kann. Auch bei der Super League dann, wo er bis ins Finale eingezogen ist. Auch das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Vorgeschichte im vergangenen Jahr lief sehr gut für ihn. Trotzdem, ob es hier um den Gruppensieg geht, ich glaube, das wird schwierig. Wir haben hier so viele Spieler wie ein Stuhlemmer, der auf der Next-Gen-Tour ein Turnier gewinnen konnte und auch auf der WDF-Tour übrigens in Teilen erfolgreich war. Leon Weber, der Turniere gewinnen konnte. Michael Klönhammer, der eine unfassbare Erfahrung besitzt natürlich. Und letztes Jahr auch irgendwie sich in diese Playoffs noch gespielt hat, was auch vor dem Jahr keiner dachte. Und dann hast du eben Max Hopp, vom Namen her natürlich der Größte hier in dieser Gruppe. der trotzdem so schwer einzuschätzen ist, weil er so wenig gespielt hat. Weil er zwar die Challenge Tour über weite Strecken mitgenommen hat, aber sonst einmal bis auf einmal auf der European Tour ja irgendwie im Professional Darts nicht stattfand, auch auf der WDF nichts mitgenommen hat, was ich immer noch immer so ein bisschen enttäuschend finde, aber es ist seine Entscheidung. Ich sehe trotzdem Max relativ sicher in den Playoffs. Ich glaube, er setzt sich hier irgendwie durch, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht komplett überzeugen wird. Ich sehe auch Pascal Rupprecht trotzdem unter den Top 3. Und ich sage, Top 3 geht an Leon. Ich glaube, Leon Weber setzt sich durch und dann wird's. Also hier sehe ich keinen Spieler, der es nicht irgendwie durch den vierten Platz noch in die Playoffs schaffen kann.
Ja, habe ich auch. Ich glaube, so Sascha Stuhl immer ist besonders in der ersten Jahreshälfte sehr stark gewesen. Also zuletzt auch letztes Development-Tour-Wochenende nicht so gut gefallen. Noch, da war auch mal ein Spiel unter 60 dabei oder so. Also kann ich noch nicht greifen, in welcher Form der hier
Das
reinkommt.
stimmt.
Bei Jannis Barkhausen nicht so extrem, aber auch der im Mai, Juni so rum, da hat er richtig, richtig gut gezockt. Auch da dann ein bisschen weniger gut. Klar, immer Blick auf die Statistiken nur. Also, was man da, was dahinter steckt, wie viel Training, wann, zu welcher Zeit möglich war, das weiß man auch nie. Aber das sind für mich so die beiden Namen, wo ich echt gespannt bin, was so die letzten 3, 4 Wochen dann noch passiert ist, um sich für die Super League in Form zu bringen. Und das Max Hopp ist mit 28 dann schon der alte Hase in dieser Gruppe. Dann kommt Papa Michael und schaut mal, was die Burschen alle so machen. Also klar, auch für alle diese jungen Namen natürlich eine Riesenchance, dass hier womöglich einer dann mindestens in die nächste Runde des Turniers da einzieht. Sind wir mal gespannt drauf. Jetzt kommen wir für mich in die Top-Gruppe. Vorrundengruppe D habe ich im Angebot Kai Gotthardt, Paul Krone, René Adams, Marcel Gerdon, Patrick Klingelhöfer und Christopher Tondas. Und ja, ein bisschen kann ich direkt sagen, bei Paul Krone reiht sich das ins Lospech der Development Tour vielleicht so ein bisschen ein, aber ist sicher eine Gruppe, die er dann auch ziehen muss, weil er auch jetzt in Form gekommen ist, zumindest ein bisschen wieder. Ja, Gotthardt ist mega in Form, für viele vielleicht sogar einer, ja, muss man sagen, einer der Top-Favoriten auf den Super League-Titel in diesem Jahr. Das hätte man sicher vor 2, 3 Jahren auch noch nicht so gesehen, aber tolle Entwicklung, die Kai Gotthardt genommen hat, auch die Next Gen ziemlich mitdominiert. René Adams ist immer gefährlich. Wie gesagt, beide spielen dann auch in diesem Wochenende noch die Challenge Tour und dann haben wir über einen Namen wie Marcel Gerdon, der auf der Next Gen Top unterwegs war. Klingelhöfer, der für mich ein stabiler Spieler ist, der ist vielleicht kein Mann für die hohen 90er, aber einer, der zumindest einen sicheren Floor hat und so ein Spiel auch so durchzocken kann und für mich den höchsten Einfluss darauf hat, was in dieser Gruppe passiert, hat Christopher Thon das, weil das ist so ein Mann, da weiß ich nie, ob ich von dem Mitte 60 oder 100 bekomme. Weiß er selber, glaube ich, auch nicht, wenn er an Bord steht, das ist das Lustige. Also ist für mich die Riesenwundertüte, der kann mal in einem total krebsigen Spiel dann noch ein 12-Data im Decider spielen. Ich glaube, der wird hier entscheiden, was die Spannung in der Gruppe ausmacht.
Ja, aber du hast ja gerade schon ganz gut zusammengefasst. Also Kai Gotthardt spielt ein sehr konstantes, geiles Jahr. René Adams auch komplett überraschend. Ein sehr, sehr stabiler Spieler dieses Jahr, finde ich. Also der hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht in diesem Jahr. Durfte ja auch als Nachrücker auf der Pro-Tour mal fungieren, mal wieder. Hat auf der Challenge-Tour überraschend viele gute Ergebnisse eingefahren, ne? Und auch Marcel Gerdon und Patrick Klingelhöfer leben in diesem Jahr eigentlich besonders von sehr stabilen Ergebnissen. Und das kann man eben bei Christopher Tondas eben leider aktuell nicht erwarten. Ich gucke ihm sehr, sehr gerne zu. Er hat wirklich einen sehr angenehmen Wurf. Aber ich ahne, dass er am ehesten hier aus dieser Gruppe vielleicht ausscheidet. Es vielleicht einfach noch ein bisschen zu früh ist und er sich ja nächstes Jahr vielleicht nochmal deutlich besser beweisen wird. Ich sehe Kai, Paul und René irgendwie relativ safe und sehe diesen vierten Platz echt sehr umkämpft zwischen. Vielleicht kämpft da auch Christopher Tonas noch drum mit Gerdon und Klingelhöfer, aber ja, also irgendwie glaube ich, dass Paul Krone sich jetzt in dieses Jahr reingebissen hat und sich auch in die Playoffs beißt. Kai Gotthardt, da sehe ich gar kein Problem. Und René Adams, wie gesagt, der wird von seinem plötzlich sehr stabilen Spiel in diesem Jahr, glaube ich, auch leben und es auch wieder in die Playoffs schaffen.
Dann haben wir last but not least und wirklich but not least, weil auch diese Gruppe hat was zu bieten. Vorrundengruppe E mit Daniel Klose, André Welge, Steven Noster, Kevin Troppmann, Pascal Virutzius und David Schlichting. Ja, auch da müssen wir mal gucken, was hältst du von dieser Gruppe?
Ja, jetzt überlege ich, was ich sage.
Ähnlich. Ging mir aber ganz genau so, als ich habe die anderen Gruppen mir was aufgeschrieben und dann gedacht so, ja, Gruppe E, was
Ja.
machen wir draus?
Ich glaube, dass viele, die vielleicht wirklich nicht das ganze Jahr irgendwie Darts schauen, mit Kevin Troppmann mit dem Namen relativ wenig anfangen können. Aber ich glaube, der Mann ist wirklich gefährlich. Und der kann hier in dieser Gruppe für ordentlich Damage sorgen. Ich sehe ihn von der Form her auch aktuell definitiv vor Virutzius und Schlichting, glaube ich, was jetzt auch die Menge an Spielen dann angeht. Und sehe ihn irgendwie auch sicher in den Playoffs dieses Jahr. Das sehe ich schon. Daniel Klose bin ich auch der festen Überzeugung, er wird es schaffen, in diese Playoffs zu kommen. Dafür ist sein Spiel doch auch zu gut. Und auch Steven Noster hat ja mit mehreren Titeln, glaube ich, sogar auf der Next Gen dieses Jahr bewiesen, dass er auch zurück ist. Hat ja durchaus jetzt so einen kleinen Hänger gehabt, ein paar Jahre lang, sich aber auch aus dem PDC-Darts ein bisschen zurückgehalten. Und jetzt ist er eben wieder da und zeigt, dass mit ihm auch zu rechnen ist. Und dann kommt eben diese Wucht an Erfahrung von André Welge noch mit rein, der sich dann ja gegen so Youngster wie Kevin Troppmann oder David Schlichting auch hier beweisen muss. Aber ja, wie auch in den anderen Gruppen sehe ich hier einen dicken Kampf um Platz 4. Ich glaube aber, dass er zwischen Welge und Virotius ausgehen wird. Schlichting, ich habe mit sehr viel gerechnet in diesem Jahr, auch mit sehr viel Positiven bei ihm. Leider ist dieser nächste Step in diesem Jahr nicht gekommen. Und ich glaube, er wird sich auch hier eher schwer tun.
Ja, ich glaube auch, also muss man einfach schon sagen, bei David läuft es in diesem Jahr nicht. Also hat die World Youth Championship verpasst, hat sich dann aber hier über die Next Gen eben in das Feld auch reingespielt. Also auch da die Ochsentour gemacht, nach Eisenstadt gefahren
Voll,
und da
ja.
auch, ja, für Double In, da hat er auch gute Spiele dann zwischendurch gehabt. Aber wie gesagt, das ist. Ja, mal gucken, ob er sich hier zumindest einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss dann noch bringen kann. Ich sehe aber auch, dass aus dieser Gruppe womöglich echt ein überraschender Mann fürs Viertelfinale oder Halbfinale auch kommt, wo man jetzt nicht direkt dran denkt, wenn man die anderen Gruppen so von den Namen hat. Aber wenn du eben so einen Troppmann oder einen Noster hat, der durchaus an Platz 2 vielleicht hier auch dann durchgehen kann, dann hast du vielleicht einen Gruppendritten aus einer anderen Gruppe und
Ja.
also da sehe ich schon Möglichkeiten echt, was aus dieser Gruppe rauskommt, obwohl ich echt die vier erstgenannten, also abseits von Virutzius und Schlichting, schon vorne sehe. Also bei Virutzius bin ich echt gespannt. Hat ja auch auf der Next Gen so einen Doppelschlag gelandet. Ob das dann auch vom Niveau her über diese beiden Vorrundentage dann reichen wird. Aber das wollen wir dann sehen. Ja, dann muss ich dir natürlich noch einen Siegertipp irgendwie herausleiern. Wer macht's denn? Super League, wer fährt aus diesem Event zu WM?
Also ich hab gerade irgendwie, wenn ich jetzt gerade die Gruppen nochmal durchscrolle, drei Namen, die mir sofort irgendwie ins Auge fallen. Das ist einmal Kai Gotthardt, das ist Dominik Grüllich und das ist Dragutin Horvat. Irgendwie sehe ich die drei Namen ein Stück weit vorne von dem Spiel, was sie gerade zeigen. Bei Horvat bin ich einfach wirklich jedes Jahr wieder überrascht.
Ja.
Einer der konstantesten Spieler, glaube ich, aus deutscher Sicht, Jahr für Jahr auf der Challenge Tour immer vorne mit dabei. Auf den kann man sich einfach immer verlassen, wenn es jetzt auch wirklich um den WM-Platz geht. Und ja, nicht weniger bei Dominik Grüllich, der, glaube ich, seine Problemchen mit der Datitis jetzt relativ in den Griff bekommen hat. Und das zahlt sich halt sofort aus, ne, spielerisch. Das siehst du sofort. Und dann hast du Kai Gotthardt, wer jetzt vielleicht auch das World Masters ein bisschen verfolgt hat, der sieht da auch. Ich meine, das ist brutal. Da sind irgendwie über 2000 Spieler oder so. Und der Mann spielt sich ins Finale und schlägt dann fast noch Wesley Plaisir, glaube ich. Also die drei heben sich, glaube ich, so ein bisschen heraus. Und dann sind dahinter eben ganz viele, die diese drei Namen auch jagen. Ne? Wo ich dann auch natürlich einen Daniel Klose sofort dahinter sehe, zum Beispiel. Das sind so die Namen, die mir als erstes irgendwie in den Sinn kommen. Lukas Wenig natürlich auch. Oder Nico Kurz.
Jetzt wird das Feld immer weiter hier
Oder,
ein,
oder, oder.
aber ein Name gerade raus.
Kai Gotthardt, sage ich.
Verdammt, ja, sage ich auch. Also gefällt mir, ja, gefällt mir so gut. Auch Bühnenmodus Super Series, das hat auch geklappt. Also wäre dann in diesem Jahr halt keine ganz dicke Überraschung mehr, wäre es vielleicht im letzten Jahr ja auch schon fast geworden. Aber ja, am Ende ist es trotzdem bei 30 Teilnehmern immer eine sehr offene Frage, ja.
Stimmt.
So, und jetzt haben wir schon viel auf die Super League vorausgeschaut, aber wie könnte man das noch besser verfeinern, indem man einen Spieler hier mit reinnimmt, der auch bei der diesjährigen Super League am Start ist? Freuen uns sehr, dass er aber das erste Mal bei uns im Shortleg Podcast dabei ist. Die Rede ist von Leon Weber. Grüß dich, Leon.
Ja, moin, grüßt euch.
Ja, und
Ja,
ich
Leon.
übergebe direkt an Benny, genau, mit der Standardfrage. Wir haben uns vorher abgesprochen.
Genau, ja, auch von mir natürlich schön, dass du es kurz vor der Super League geschafft hast, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Und ich glaube, viele, die nur die TV-Darts vielleicht verfolgen, die kennen dich so noch gar nicht. Deswegen vielleicht zum Start erstmal die Frage: Wie bist du denn überhaupt zum Dartsport gekommen? Vielleicht auch über die Jahre hinaus. War es vielleicht auch wie bei so vielen die WM-Übertragung bei Sport 1?
Ja, es ist schon der Klassiker eigentlich. Ich habe so im Zeitraum 2015, 2016 angefangen, so an Weihnachten mal so die WM zu gucken. Und dann, ja, so richtig dann auch angefangen, selbst zu spielen, war so vor 3 Jahren, 3,5 Jahren, sage ich mal ungefähr. Ich weiß es gar nicht genau. Da kam es dann dazu, das war in der Corona-Zeit und da, ich habe eigentlich Fußball gespielt und ein Kollege von mir aus dem Fußballverein, der hatte eine Dartmannschaft. Und der hat mich dann gerade mal so angesprochen mäßig, hier sieht's denn aus, weil wir halt bei ihm ab und zu mal so aus Spaß gespielt haben. Habe ich gesagt, ja, wenn ihr mal Not am Mann habt, dann meldet mich mal mit, dann komme ich mal, guck mir das mal an. Ja, es hat nicht lange gedauert, dann war ich jede Woche da, hatte halt die Leidenschaft dazu gefunden und jetzt bin ich hier.
In einem anderen Interview bei den Kollegen von Checkout, da hast du ja gesagt, oder du hast ja gerade eigentlich nochmal bestätigt, dass du in der Corona-Zeit angefangen hast, so richtig ernsthaft auch Darts zu spielen. Wann hast du denn da gemerkt, dass du tatsächlich auch etwas besser bist als viele andere? Gab es da so einen Moment vielleicht?
Also es war von Anfang an so, als ich angefangen habe, dann auch in dieser Mannschaft zu spielen, dass ich in der Liga, wo ich damals gespielt habe, eigentlich sowieso eigentlich fast immer alles gewonnen habe. Und ich habe von Anfang an so das Gefühl gehabt, okay, anscheinend kann ich das ganz gut. Habe dann versucht, immer mehr draus zu machen, habe dann irgendwann angefangen, Turniere zu spielen. Und ja, irgendwann kam halt die Zeit, wo ich halt von 10 Turnieren 9 gewonnen habe, sage ich mal. Und dann war klar, okay, vielleicht sollst du mal was daraus machen. Bin dann in die höchste Liga gewechselt, die wir hatten, und um mich halt mit den Besten zu messen. Und dann kam ich halt dieses Jahr auf den Entschluss, dann die PDC-Turniere zu spielen, wo auch die Next Gen für mich halt wie gerufen kam. Ja, so lief das.
Wenn du dazu guckst, PDC, den Einstieg hast du ja gemacht mit dem WM-Qualifier. Also, das ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so der übliche Weg. Vielleicht so gerade wegen deines Alters, denkt man ja so an Development Tour. Aber wie kam da so der Drive zu sagen, jo, WM-Qualifier, das teste ich mal?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr so genau, wie wir darauf auf die Idee kamen. Ich glaube, irgendein Kollege vom Dart kam darauf, hat das erzählt. Und dann war in dem Zeitraum halt nichts an, haben wir gesagt, okay, fahren wir einfach mal hin, gucken uns das an. Da zu dem Zeitpunkt war ja sowieso schon geplant, die Q-School zu spielen. Und dann, ja, einfach so als Einstieg war, dass dann kam einfach mal so, mal nach Kalkar zu fahren, ist von uns auch nicht so weit weg, fast 2 Stunden ungefähr, das geht ja noch. Und deswegen haben wir einfach mal mitgenommen.
Wir haben uns ja mal in Bad Salzuflen hier auf der MyDartCoach Championship ganz kurz gesehen. Du hast, glaube ich, auch gesagt, so Turniere direkt um die Ecke oder mal eben losfahren ist in der Ecke auch manchmal schwierig, ne? Also, dass man da auch dann die Wege auf sich nimmt. Oder klar, bei deinem Niveau, wie weit fährst du jetzt oder welche Turniere nimmst du da dann so mit?
Es ist tatsächlich schwierig hier. Also ich wohne noch in meinem Elternhaus und da fahre ich halt so das eigentlich mal mindestens eine halbe Stunde überall hin. Eher eine Stunde plus, weil Koblenz ist so das nächste, wo halt dann öfter mal was ist. Oder der Westerwaldkreis, wo ich halt auch Dart spiele, wo ich jetzt auch zum 1.12. hinziehe. Dann bin ich da ein bisschen zentraler gelegen, sage ich mal. Aber zum Beispiel Hildesheim ist für mich 4 Stunden weg, Sindelfing 2,5 Stunden. Und Eigentlich, man fährt einfach viel, aber das gehört halt dazu.
Wenn du jetzt vielleicht auch auf deine erste Q-School schaust, die dann ja nicht so weit entfernt war von von dem ersten Turnier, was du auf PDC-Ebene gespielt hast mit dem WM-Qualifier, wie hast du da vielleicht am Anfang drauf geschaut? Was wolltest du auf bei der Q-School zeigen? Was war dein Ziel dort? Und wie guckst du jetzt vielleicht auch rückblickend auf diese Erfahrung?
Also ich hatte da zu dem Zeitpunkt keine großen Ziele. Ich wollte, es war für mich halt auch noch der Einstieg so quasi in das Ganze. Ich wusste nicht so wirklich, wo stehe ich. Ich wusste, ich kann gute Darts spielen, aber bin jetzt nicht dahin gefahren mit dem Gedanken, ich qualifiziere mich für die Final Stage. Mein Ziel war vielleicht, ein, zwei Spiele zu gewinnen. Wurde dann ein Spiel am Ende, so im Nachhinein betrachtet. Jetzt heutzutage würde ich halt sagen, Katastrophe. Aber ich habe mich halt zu dem Zeitpunkt noch in einem ganz anderen Niveau befunden als jetzt, was ich halt über das Jahr hinweg aufgebaut habe. Und ja, in dem Sinne, ich denke, war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Es hat auch mega Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich dann dieses Jahr so durchgezogen habe, weil es hat mich einfach gefuchst da in dem Moment und das Feuer in mir erwacht.
Stichwort
Wenn
mit
man.
durchziehen. Also hast dann ja wirklich Next Gen Development Tour, bist ja in diesen PDC-Zirkus, wie man so schon sagt, voll eingestiegen. Weiß nicht, so erste Eindrücke auch so vom, wenn man, sag ich mal, Turniere vor Ort spielt und dann in diese Welt auch eintaucht, mit den typischen blauen Wänden und so weiter. Ja, spiegel einfach mal so deine ersten Erlebnisse oder Erinnerungen, wo du sagst, so, das hat mich jetzt so vielleicht auch überrascht oder war anders.
Also ich habe zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal auf diesen WM-Qualifier drauf ein, weil das ja dann so die erste Erfahrung war. So, wenn du das erste Mal in so eine Halle gehst, diese ruhige Atmosphäre, ich komme ja aus dem EDAT, ich kenne das ja gar nicht. Ich gehe da rein, alles ruhig und so das Professionelle halt, das ist schon überwältigend gewesen in dem Moment. Aber halt auch, ich fand es halt mega cool. So, und das, ja, dann, wenn ich zum Beispiel über die Development-Tour nachdenke. Ich finde, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich bei der Next Gen bin, weil da nur diese jungen Leute rumlaufen. Du merkst so eine Grundanspannung da drin. Und so, es ist halt nicht, es ist keine Spaßveranstaltung mehr. Und du merkst, okay, hier geht's um was. Aber das ist halt auch das Coole daran.
Auch ein gutes Stichwort mit der Development Tour. Da hast du ja auch sehr, sehr viel mitgenommen und du hast dich auch in einem anderen Podcast, ich glaube, es war auch bei Checkout, sehr darüber geärgert, dass du ja vielleicht nicht die gnädigsten Lose in den ersten Runden häufig bekommen hast. Aber wie schaust du da auf dein erstes Jahr auf der Development Tour? Bist du spielerisch mit dir zufrieden? Hast du eine Entwicklung bei dir vielleicht auch mental gesehen bei den letzten Turnieren? Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden, wenn auch in Anbetracht, ich habe ja ein Finale gespielt gegen Nico und auch die letzten zwei Blöcke generell fast durchweg gute Ergebnisse eingefahren, sodass ich mit 3 von 5 Wochenenden auf Platz 30 gelandet bin, was wiederum wieder ein bisschen ärgerlich ist, weil ich es mir schon zutraue, wenn ich zwei weitere gute Wochenenden gespielt hätte, vielleicht in die UK Open Plätze zu kommen. So, das ist dann am Ende so ein bisschen ärgerlich. Auch wenn man jetzt betrachtet, dass ja jetzt das neue Masters, also die PDC hat ja das Masters überarbeitet, wo auch die Top-8er, die Development-Tour auch mit am Start ist. Ich weiß zwar nicht mehr genau, in welcher Konstellation, aber man kann ja sich jetzt quasi für drei Majors qualifizieren über die Development-Tour. Ja, aber im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall alles spielen und da fallen ja auch viele Leute raus oben. Da wird alles nochmal neu aufmischen und vielleicht schaffe ich ja die eine oder andere Qualifikation darüber.
Hättest du denn gedacht, dass das so schnell funktioniert, auch auf der Development Tour? Weil, mein, für viele ist, glaube ich, schon die Hürde da zu sagen, schaffe ich es, mein Spiel dann auch in solchen Turnieren wirklich ans Board zu bringen? Und dann hast du mal so ein Spiel gegen Nico Springer dabei, wo mit einem 97er Average da gewinnst und also das mal eben so im ersten Jahr auch mitzunehmen. Wie schaust du darauf?
Also es ist natürlich, es läuft besser als gedacht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich auf Anhieb so gut klarkomme mit der Situation. Was mir halt ganz gut tut, ist, glaube ich, die Situation, dass man muss ja Vollgas geben. Es werden keine Fehler verziehen. Man Ich kenne das von regionalen Turnieren, dass sich halt dann es schnell dazu verleitet, gegen Gegner, wo du weißt, du solltest normalerweise gewinnen, dann so fahrlässig zu werden, dann schlechter zu spielen. Aber da ist ja die Situation, du musst ja alles aus dir rausholen. Und ich glaube, dass das mir sehr gut tut, dieser Druck. Und ja, es natürlich kommt auch mit der Zeit dann der Selbstbewusstsein mit den Ergebnissen. Es waren dann auf kurzer Zeit dann ja zwei Finals, jetzt sind dann nochmal ein Finale gespielt in Eisenstadt. Zwar alle drei verloren, leider. Aber ja, das Selbstbewusstsein ist halt dann da und dann fällt einem das auch deutlich einfacher und es ist dann so ein bisschen selbstverständlich so für einen, es ist einfach normal geworden, da zu spielen und nichts mehr, wo ich dann Hände zittern bekomme oder so.
Ein Name, der jetzt schon häufiger gefallen ist, ist Nico Springer. Und ich finde, der passt ja bei dir auch ganz gut in das Jahr, wenn wir über dein Jahr reden. Weil, naja, nicht auch wettbewerbsübergreifend seid ihr euch auch in Finals gegenübergestanden. Einmal im Development-Tour-Finale und einmal eben auch auf der Next-Gen-Tour. Und das ist natürlich die Frage, wie sehr knabbert das vielleicht auch ein Stück weit an dir? Also gut, er hat natürlich gerade diese Next-Gen-Tour, aber auch die Development-Tour mit dominiert. Aber du hast ja auch über weite Strecken gezeigt, dass du ihn zumindest kitzeln kannst, oder?
Ja, ist natürlich schon, es ist keine Rivalität, würde ich es nicht nennen, weil Nico und ich verstehen uns schon sehr gut. Wir trainieren auch zusammen. Haben jetzt letzte Woche auch wieder trainiert hier für die Super League. Wir haben uns vor der Jugend-WM nochmal getroffen. Wir werden uns vor der WM nochmal treffen für ihn, damit wir ein bisschen Satzmodus spielen können und so. Dementsprechend ist das, fällt einem das nicht so schwer, das zu verkraften, weil man halt einfach befreundet ist. Aber na klar denkt man sich irgendwann so, ja, jetzt könntest du auch mal wieder gewinnen und so. Ich meine, ich habe ihn ja auch schon geschlagen, ich weiß ja, dass ich es kann und im Training momentan, ich sehe Nico halt einfach, er ist nicht ohne Grund jetzt Tourcard-Holder und bei der WM dabei. Er hat halt einfach so diese Momente und diese Nummer ein, zwei Level drüber, die er sich aber halt auch hart erarbeitet hat und ich gönne ihm das und vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann auf die Tour und dann kann ich ihn da schlagen.
Glaube ich, keine Schande gegen Nico. Ich durfte in Hildesheim auch gegen ihn so 5 Minuten an Bord verbringen, habe dann mein 0 zu 4 mir abgeholt und dann seine Hand geschüttelt. Das gehört dazu. Aber jetzt bringen wir diese Development-Tour zum Abschluss. Dann geht es ja in die World Youth Championship auch so rein. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, dass du so die UK Open dir so rausgepickt hast, so als Ziel, wo du sagst, so ah, Top 8, das wäre vielleicht gegangen. Jetzt muss man sagen, Top 30 in der Development Tour hat leider nicht dafür gereicht, um gesetzt zu sein bei der World Youth Championship. Die Regel gab es am Jahresanfang, zumindest im Regelwerk, aber die PDC hat dann die Tourcard-Holder ja wieder reingeschoben. Dann triffst du da auf Dominik Grüllich direkt in der Gruppenphase. Auch erster Eindruck so von der World Youth Championship. Was nimmst du davon mit?
Also es war natürlich schon mal super dabei zu sein, auch im Anbetracht, dass ich nicht alle Turniere gespielt habe. Es war schon eine andere Situation. Man hat auch morgens wieder eine ganz andere Anspannung gemerkt. So diese Gruppenphase, es geht halt auch Schlag auf Schlag dann da. Ja, eigentlich war es am Ende, im ersten Moment war ich echt enttäuscht nach dem Spiel, weil ich ja auch das Spiel vorher mit 100 irgendwas gespielt habe. Und da denkt man natürlich, okay, jetzt geht's los. So jetzt. Und ich habe Dominik ja auch schon geschlagen bei der Development Tour im vorletzten Block. Aber man muss auch dazu sagen, er hat super gespielt den ganzen Tag, Gruppenphase, über 90er Schnitt gespielt. Und bei mir kam halt leider gar nichts mehr. Es waren alles so Darts am Draht. Und was ein 108 sein hätte können, war halt eine 60 in dem Moment oder eine 55 und so ein Kram, als die ganze Zeit. Und dann machst du halt auch nicht mehr viel. Ich hatte eine Chance auf 170, verpasse ich auf Bull und dann nochmal am Ende drei Darts oder so, aber wollten nicht rein. Und im Nachhinein jetzt blicke ich schon positiv draus und habe meine Erfahrung daraus gemacht.
Wie ist das mit den deutschen Spielern da so? Weil ich war einmal in Milton Keynes auch mit dabei und man merkt so, wenn das Wochenende sich so nach und nach entwickelt, dass man auch dann mal mehr miteinander quatscht. Und also am Anfang ist so, jeder, finde ich, im ersten Turnier muss man sich so reinfinden und so nach und nach heben sich auch so diese einzelnen Grüppchen auf und man guckt so mehr, jo, wie spielen der jetzt? Das war auch beim Finale zwischen dir und Nico dann, meine ich, so der Fall, wo man dann auch merkt hat, so alle haben so ein bisschen drauf hingefiebert. Wie ist das bei der World Youth? Ist das so, Da ist dann auch jeder für sich und man merkt Tunnel und nicht mehr ablenken oder so.
Ja, es ist eigentlich nicht groß anders gewesen als bei Development Tools unter den Deutschen von der Stimmung her. Jeder ist halt von sich aus angespannter, das merkt man schon. Und man wird nicht mehr so viel geredet, sobald es dann losgeht. So beim Warmmachen alles noch normal, aber sobald es Richtung Turnierstart geht, dann merkst du schon, dann haben die Leute Kopfhörer aufstehen am Practice Board nochmal und dann ist nicht mehr so viel mit Scherze machen oder sowas, dann konzentriert man sich aufs Spiel. Aber das soll ja auch so sein. Ich hatte mir gewünscht, keinen Deutschen in der Gruppe zu bekommen, weil ich habe mich auch davor mit Domi eingespielt.
Ja.
Haben wir mit Domi, Paul und mit David Schlichting haben wir Cricket gespielt. Und ja, dann halt doof, dass die Gruppenauslosung so war. Aber ja, da war jetzt auch noch kein böses Blut oder so. Ich habe es Domi gegönnt. Und beide gesagt, der Bessere soll gewinnen. Und das war in dem Moment er. Ja, so war das.
Vielleicht können wir noch ein paar Worte zur Next Gen verlieren, bevor wir dann noch auf die Super League eingehen, wo du ja qualifiziert bist. Du hast dich ja, wie gesagt, über diese Next Gen auch für die Super League qualifizieren können. Aber wie schaust du denn grundsätzlich auf diese neu eingerichtete Tour, mit der du ja eigentlich jetzt auch in deine PDC-Karriere richtig eingestiegen bist? Wie wichtig ist vielleicht diese Tour auch für die Entwicklung in den deutschsprachigen Nationen und wie schaust du darauf?
Also grundlegend würde ich sagen, es ist eine super, super Sache, weil es halt den Einstieg, wie jetzt für mich, sehr vereinfacht. Und du hast halt auch also man hat ja sicher immer die Gruppenphase, hast einige Spiele, die du machen kannst. Und ja, eigentlich, dass du hast, das Niveau ist natürlich sehr groß, breit gefächert. Du hast viele Leute, die halt eher, sage ich nochmal, anfängermäßiger sind, die halt einen niedrigeren Schnitt spielen, aber du hast halt auch dann gleichzeitig Leute wie ein Kai Gotthardt, ein Nico da rumlaufen und wo du halt wirklich mal gegen die richtig guten spielen kannst und dich damit messen kannst und dich da halt sehr gut weiterentwickeln kannst. Und du hast jetzt halt auch mit der Super League Qualifikation super Möglichkeiten da gehabt und gute Anreize.
Es ist die Auslosung noch nicht da. Wir nehmen am Freitag, den 1. November auf. Aber wie sieht für dich jetzt so die Vorbereitung unabhängig davon aus oder welche Ziele verfolgst du dann auch in der Super League?
Also wirklich anders vorbereiten als auf andere Turniere mache ich nicht. Ich habe halt unter der Woche jetzt paar Turniere, ein paar Ligen gespielt und so. Das ist auch so immer mein Training. Ich will mich jetzt nicht verrückt machen und da, weiß Gott, 6 Stunden am Tag am Board stehen, das bringt mir nichts. Deswegen, ich gehe das fast an wie jedes andere Turnier. Ich meine, mir ist klar, dass das was Besonderes ist und man geht auch mit anderen Einstellungen rein, andere Motivation. Und das Ziel ist so, erstmal möchte ich die Gruppenphase überstehen. Das ist so das Primärziel und die Erfahrung einfach sammeln, weil alles, was darauf kommt, ist Bonus, weil das Niveau ist in der Breite so stark, da kann alles passieren und über die Tage. Und es ist das erste Mal, ich weiß jetzt nicht, wie sich die Nervosität auswirken wird oder wie ich fühlen werde. Es ist auch viel Tagesform abhängig dann. Und ja. Ich mache mich da jetzt nicht verrückt, lass auf mich zukommen und hab Bock.
Wenn du jetzt Super League dann verlassen oder da kann natürlich auch noch das größte, das WM-Ticket winken, ist glaube ich jetzt nicht das primäre Ziel, was man als Debütant dann mit reinnimmt, aber darüber hinaus, du hast schon gesagt, Q-School nächstes Jahr ist auf jeden Fall ein Ankerpunkt, den du setzt. Allgemein ja auch so der Weg mit einem Mentalcoach dabei, ins Team von MyDart-Coach, also vielleicht auch da so Richtung Professionalität nochmal, um den Abschluss zu finden. Wie sind da die Kontakte zustande gekommen und wo geht dann der Weg über das Jahr auch hinaus für dich hin?
Ja, also die Kontakte, die kamen so mit den ersten Host Nation Qualifiern, so zumindest zu MyDart Coach, da ist das ein bisschen so entstanden, weil dann halt auch die ersten Ergebnisse von mir so kamen, hat man ein bisschen gesprochen, Gespräche gesucht. Und ja, für nächstes Jahr ist die Q-School werde ich spielen, je nachdem, wie die halt ausgeht. Wenn ich Tourcard holen sollte, würde ich sie natürlich nehmen, ist klar. Und wenn nicht, ist das Ziel Development Tour komplett, Challenge Tour möchte ich spielen. Und wenn ich dann noch darf, die Next Gen, weiß man ja jetzt nicht, weil er ist auch dieses Jahr schon im Raum stand, ob gesetzte Super League-Spieler, also natürlich vorausgesetzt, ich überstehe die Gruppenphase, dass gesetzte Super League-Spieler nicht mehr mitspielen dürfen, weiß man jetzt nicht. Wenn nicht, also wenn ich sie spielen darf, werde ich sie auch spielen. Und ja, um nochmal auf die Super League zurückzukommen, ich traue es mir natürlich zu, das Ding zu gewinnen, also dann auf das WM-Ticket zu gehen. Aber wie gesagt, das Ziel ist jetzt erstmal die Gruppenphase zu überstehen. Um dann nächstes Jahr wieder dabei zu sein.
Vielleicht schauen wir auch nochmal darauf. Ich meine, du hast schon das nächste Jahr angesprochen. Du hast verschiedene Szenarien aufgemacht, die passieren könnten. Aber was auf jeden Fall auf dich zukommt, sind ja auch wieder reichlich Chancen für die European Tour. Wie schaust du darauf? Hast du da schon das Selbstverständnis, dann eigentlich auch verhältnismäßig regelmäßig dann auch mal auf der Bühne auf der European Tour zu stehen? Oder naja, wie siehst du da die Entwicklung?
Es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Ich bin der Meinung, dass mein Spiel jetzt mittlerweile so weit ist, dass ich es schaffen sollte, mich mal mindestens für eins zu qualifizieren, eher für mehr. Es ist natürlich bei den Host Nation Qualifiern, kommt es auch oft auf die Auslosung drauf an, wie ist die Tagesform von mir selbst. Aber wenn ich mein Spiel ans Board bringe, dann sollte ich die eine oder andere Qualifikation schaffen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich war ja dieses Jahr einmal knapp daran, bin dann im Entscheidungsspiel gegen René Adams rausgegangen. Leider, aber da war ich auch noch an einem anderen Punkt spielerisch als jetzt. Und dementsprechend, wie gesagt, nächstes Jahr werde ich versuchen, mich auf die Bühne zu spielen.
Schön. Ist dann das auch zeitlich für dich so? Du sagst ja, Familie, Freunde sind zum Glück sehr unterstützend an der Stelle, aber auch berufstätig. Ich glaube, du hast nochmal den Job gewechselt. Wie sieht das dann bei dir aus mit auch dieser Zeiteinteilung? Weil, wenn man natürlich alles spielen will, ist man auch gut unterwegs.
Ich habe jetzt zum 1.11., also heute ist bin ich offiziell beim neuen Arbeitgeber. Da habe ich zum Glück was gefunden, die komplett hinter mir stehen. Die wissen über alles Bescheid und unterstützen mich da, was das angeht. Und da habe ich Gott sei Dank den Segen, dass ich da mir keine Gedanken machen brauche und mich voll darauf konzentrieren kann und alles spielen kann, was ich möchte.
Ja, cool. Das klingt doch sehr schön. Dann auf jeden Fall, Leon, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein bisschen, ja, leider jetzt ohne Auslosung. Wir können auch nicht aus dir rauskitzeln, welche Gegner oder ja, gibt es Gegner, die es sein dürfen oder nicht sein dürfen?
Das ist mir völlig egal. Also, lass auf mich zukommen. Am Ende muss ich mein eigenes Spiel machen. Den Rest kann ich eh nicht beeinflussen.
Dann schauen wir da mal, was passiert. Ab nächsten Dienstag geht es ja los. Dann, wenn es für dich perfekt läuft, sind es 4 Tage bis Freitag, die du dann am Start bist. Und ja, in dem Sinne wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass das so klappt, genauso mit den Zielen dann für nächstes Jahr. Und ja, wer weiß, wo die Reise dann noch hingeht für dich.
Ja, Dankeschön.
Nächste Woche ist es dann soweit. Die Super League geht ab Dienstag los, 2 Tage Gruppenphase, am Donnerstagabend dann das Achtelfinale und am Freitagabend Viertelfinale bis Finale. Für euch die schöne Info, wir von Shortleg melden uns täglich in allen möglichen Konstellationen. Bei der WM machen wir das ja auch schon immer und jetzt nehmen wir die Tradition vom letzten Jahr auch hier auf, das bei der mehrtägigen Super League zu tun. Da wird es definitiv nicht langweilig und wir arbeiten uns dann auch dabei nach und nach in den Grand Slam rein, also auch immer zum Abschluss der Folgen so eine kleine Vorschau schon, was die Gruppenauslosung für den Grand Slam so bringt. Ja, und dann ja, können wir nur noch sagen, am Wochenende ist eben Challenge Tour. Das nehmen wir dann vielleicht auch kurz in die erste Folge dann danach mit auf. Da geht es für Dragutin Horvat, für Stefan Belmont und René Adams im Besonderen noch um womöglich die Top 8, die dann eben nicht nur für die UK Open, sondern auch für das neue Winmar World Masters für eine Quali reichen. Kai Gotthardt, Franz Rötsch und Dominik Rüllig sind dann auch noch mit involviert in diese Plätze. Und es gibt einen mutmaßlichen Zweikampf um den Platz beim Grand Slam of Darts, den letzten, der noch offen ist zwischen Connor Scott und Wesley Plaisir. Christian Kist redet noch mit, aber auch dahinter ist es spannend, wer die WM-Plätze bekommt. Aktuell sind das Christian Kist und Danny Jansen, weil ja die anderen beiden schon für die WM qualifiziert sind. Auch da darf der Drittplatzierte natürlich noch hoffen, dass Plaisir vielleicht sogar die Top 64 erreicht und damit auch eine Tourkarte über die Challenge Tour noch im Raum steht. Aber das könnt ihr alles nachlesen auf daten.de an diesem Wochenende. Genauso dann auch Ergebnisse, die es unter der Woche bei der WDF gab. Das kommt dann alles auf unserer Seite. Wir melden uns, wie gesagt, am nächsten Dienstag dann schon wieder und sind für euch täglich am Start. Danke für den Moment für dich, Benny.
Ja, kein Ding.
Das ist Shortle gewesen, der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Bleibt uns gewogen und dann sprechen wir uns zur Super League wieder. Macht's gut. Ciao.